Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens. Das Ultimate Daily von Athletic Greens ist ein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. 75 aufeinander abgestimmte Zutaten bilden die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Ein Produkt für jedermann, denn niemand ernährt sich perfekt, ich als Veganer sicher auch nicht, deswegen fühlt es sich einfach gut an, wenn man mit nur einem Scoop auf der Vitamin- und Mineralbasis erstmal safe für den Tag ist. Ein Glas Wasser am Morgen gibt es bei mir eh jeden Tag und seit einer Woche gehört ein Löffel Ultimate Daily ebenfalls zu meiner Routine und im Gegensatz zu vielen anderen Superfood-Pulvern, die ich probiert habe, schmeckt es sogar auch noch gut. Athletic Greens boostet dein Wohlbefinden, stärkt dein Immunsystem, die milchfreien Probiotika fördern deine Magen- und Darmgesundheit und warte, Mariendistel und Löwenzahnwurzel unterstützen die Leistungsfähigkeit der Leber? Oha, also spätestens jetzt sehe ich mich da aber wirklich komplett drinne. Für euch gibt es aber natürlich auch eine spezielle Aktion. Jeder Onus-Hörer bekommt auf athleticgreens.com/ohne Netz aktuell einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu seinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com/ohne Netz. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
Trotz Alternativen.
Und diesmal müsst ihr wirklich bis zum Ende zuhören, weil die Vorstellung der Teams, wir leaken alles, kommt in der allerletzten Minute.
So sieht es nämlich aus. Nein. Wir haben, was haben wir gemacht? Wir sind am Anfang komplett in Off-Topic abgeglitten. Das ist uns schon länger nicht mehr passiert, Dirk. Vor allem Themen, die, hört selber rein, ist auf jeden Fall interessant. Dann alle Infos, also wirklich wieder viel Kleinscheiß, ne? Über Doha hin zu Feldhockey und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die euch dann am Ende der Episode begleiten werden. Eine ganz wilde Episode, aber viele Informationen. Also irgendwas zum Mitschreiben rauslegen und dann viel Spaß.
Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Frohoff. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
Guten Sonntag, Olaf, wie geht's?
Ein wunderschönen. Mhm. Ja, gut, ich komme gerade aus der Kirche.
Ja, war top. Hast du ein bisschen gesungen?
Ja, war super. Klar.
Was war so früher so dein Lieblingskirchenlied?
Oh, schwierig. Einer hat mich angesteckt mit der Flamme der Liebe, glaube ich, wenn man da klatschen konnte zwischendurch. Kennst du das noch?
Nee, keine Ahnung.
Einer hat mich angesteckt mit der Flamme der Liebe. So ging das, glaube ich. Ja, ich vermisse ihn, Dirk.
Ich wurde gestern erstmal hier thematisch, inhaltlich wurde ich entjungfert, was das mit dieser schwarzen Natascha überhaupt auf sich hat.
Oh Gott, oh Gott.
Es war irgendwann, das Thema war, glaube ich, hier der gute J-Wow, war im Stream bei mir wieder, ist ja ein Regular und der ist Top 10 gewesen im Tippspiel. Also wirklich, Shoutouts gehen raus, obwohl noch nicht mal ein Volleyballer, glaube ich, richtig ist. Und hat er abgeräumt und hat jetzt eine E-Mail von der schwarzen Natascha bekommen, die er gerade auch ein bisschen mehr wieder macht und auch schön ein bisschen koordinativ ein bisschen
viel
was übernimmt.
Mehr, ja.
Also sehr, sehr schön. Ja. Ist da jetzt wirklich mittendrin in der Crew, dass er einen Preis bekommt für Top 10 im Tippspiel tatsächlich. Hat er da reingeschrieben, also dieses Mal scammen wir die Leute nicht ab, was eventuell letztes Mal so ein bisschen der Fall war. Also die Top 10 waren, kriegen tatsächlich Preise. Und dann ging es auf einmal los mit, warum heißt sie eigentlich die schwarze Natascha? Und dann merkte ich so, Alter, ich komme hier gerade richtig ins Schwimmen. Ich habe es seit Monaten akzeptiert, dass das irgendwie so ein Ding ist und wusste halt nicht, wo das herkommt. Aber ich habe jetzt so eine Funktion, dass man sich für 25.000 Kanalpunkte irgendwie einen Song wünschen kann. Und dann musste ich mir on stream diesen Song anhören. Und du weißt ja, wie gerne ich Schlager mag. Na, ich weiß jetzt Bescheid, aber es war eine Tortur.
Oh Gott, es tut mir fast leid. Aber es ist schon wieder geil, dass du einfach ein halbes Jahr. Aber gut, du bist da halt auch wie empfänglich für. Du nennst mich auch seit 2 Jahren Olaf. Na gut, seit anderthalb. Jeder macht's mittlerweile und keiner. Du hast ja gar keine Begründung.
ich weiß es selber nicht mehr.
Schwarze Natascha ist ja wenigstens ein Song, weißt du? Den kennen auch viele, nur du nicht. Aber was ich geil finde, ist halt mittlerweile, dass da nur noch Ey Schwarze gesagt wird.
Ja. Weißt du?
Also einfach ganz stumpf Ey Schwarze.
Ja, ist ja das Geile. Es vermuten ja eigentlich alle, dass dann bei sowas irgendwie politische Incorrectness wieder dahinter steht, aber es ist tatsächlich einfach ein Song. Also ob der Song an sich politisch korrekt ist, das ist wieder die nächste Frage, aber ist auch scheißegal. Aber es ist der Song, Leute, es ist der Song.
Ja, auf jeden Fall, dann mal Shoutout an Natascha.
Die
macht das großartig.
Die macht das gut.
Die nimmt uns genau das ab, was Ernie in Sachen Kapazitäten nicht mehr schafft in Ordnung und wir einfach in Sachen Ordnung und Struktur einfach nicht können, muss man ganz klar sagen. Die macht das überragend und deswegen auch Shoutout an den Arbeitgeber, ans Tulip in Düsseldorf, die immer seit einem Jahr auf Kurzarbeit haben und der Frau langweilig ist, deswegen hat die nämlich Zeit für uns. Besser geht's nicht, ey. Ja, warst du früher, ey, lass mal kurz bei Kirche noch bleiben, Dirk. Du kommst doch auch aus so einem katholischen Dorf wahrscheinlich da, oder?
Nee. Katholisch. Ich bin aus dem Norden, da ist niemand. Ich
hab doch keine Ahnung, Mann.
Ich hab tatsächlich, ist auch wirklich so, ist echt krass, ne? Da muss man sich eigentlich als Eltern der Verantwortung auch so ein bisschen mehr bewusst sein. Also bei mir war der Klassiker, ich habe wie jeder diesen scheiß Konfirmandenunterricht da irgendwie durchgemacht. So erstmal jeder jetzt irgendwie, es sollten ja nicht mehr so viele sein, würde mich echt mal interessieren, prozentual von allen Hörern, die wir jetzt gerade haben, würde mich mal interessieren. Over under, was glaubst du, wie viele würden sagen, sind gläubig?
Von unseren Hörern?
Ich würde 10% tippen.
Ich hätte gesagt 15, dann würdest du drunter gehen,
würde da auch nochmal differenzieren zwischen, ja, ich bin schon spirituell und ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwo was ist, aber wirklich gläubig bin ich nicht. Das zählt für mich dann auch schon wieder als nicht gläubig. Also gläubig wäre in dem Fall wirklich, ich bete, ich gehe regelmäßig zur Kirche und ich glaube wirklich fest dran, dass es den Gott und den Heiligen Geist und ein Leben danach und so weiter alles gibt. Keine Ahnung, ich will da jetzt keinen triggern und keinem seinen Glauben wegnehmen, so, das ist natürlich jeder wie er mag und so weiter. Aber das ist so das Ding, also. Und ich habe das halt damals gemacht, so ganz klassisch, aus einem einzigen Grund, weil man wusste halt, es gibt irgendwie Geld, wenn man das fertig gemacht hat. Das war ja damals echt krass. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann wurde D-Mark eingeführt? War das noch zu Marktzeiten damals, als ich 14 war? Wir sind gleich alt. Das müssen wir jetzt kurz mal klären. Wann wurde der Euro eingeführt? Nicht. Nee, ne? Und da war das ja teilweise, haben die 5.000, 6.000, 7.000 Euro bekommen oder so und konnten sich dann so mit...
Beverly, ja genau, schön bei euch da
auf dem Dorf. Ich hatte wirklich ganz wenig. Ich hatte irgendwie so, ich hatte vielleicht 1.000 oder so. Es gab aber Leute, die haben ganz wild viel bekommen, weil je nachdem, was du für eine Familie hast, ich habe ja sehr kleinen Familienkreis, kann das halt mal richtig knallen. Und dann wirklich, also war das so das erste Mal, dass du dir mit 14, 15 irgendwie sowas Krasses leisten kannst. Ich weiß noch, ich habe mir damals eine Stereoanlage das erste Mal so für 300 Euro, da habe ich mir dann so für zu Hause geholt und fand das denn wahnsinnig geil. Aber es ist halt kacke, also man hängt dann in diesem Boot halt drin und im Nachhinein halt, man wollte es eigentlich gar nicht. Also ich war mir halt null der Situation bewusst, was ich da überhaupt mache und dass man da so reingeworfen wird und einem die Entscheidung, die man mit 14 einfach fucking nochmal nicht für sich alleine treffen kann oder ich würde mal vermuten, die wenigsten 14-Jährigen können das machen, da hat man wirklich mehr Verantwortung als Eltern, das irgendwie mehr zu vermitteln oder so und dann halt klar zu machen, worauf man sich einlässt, wenn man das macht. Aber es waren halt auch einfach noch andere Zeiten so. Als wir 14 waren, war dieses, man geht irgendwie zu Weihnachten noch zur Kirche, war halt schon eher einfach noch so ein Prinzipien-Ding. Das hat man halt irgendwie einfach gemacht.
Ja, also an alle, die jetzt so, sagen wir mal, alle, die uns zuhören, die so zwischen 15 und 20 oder sowas sind, ne, die kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Das ist einfach eine andere Zeit. Ich finde das auch, also ich will jetzt nicht, ey, lass uns bitte nicht in so ein Glaube und Ding abdriften, auf gar keinen Fall. Aber man hätte das besser vorbereiten müssen. Also wenn ich so an meine Eltern zurückdenke, so Thema Glaube und Thema und überhaupt Thema katholische Kirche und sonstiges, was ja in meinem Fall der Fall war, hätte man so ein bisschen besser und nachhaltiger vorbereiten müssen. Und nicht einfach, naja, wir gehen hier in die Kirche. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist halt so, auf der anderen Seite, bei mir war es mega geil. Ich war auch ein paar Jahre Messdiener, bis das dann irgendwann nicht mehr ging. Das hat richtig Bock gemacht. Wir haben uns immer donnerstags in so einem Jugendheim da getroffen und haben dann da immer so alle 4 Wochen sind wir dann mal wirklich so in die Kirche gegangen und haben dann mal so dieses Messedienen dann halt geübt, damit Weihrauch hier und da und tralala, die Abläufe, die gar nicht so leicht sind, weil dann immer es gibt ja unterschiedliche Messen und deswegen auch unterschiedliche Abläufe für die Messdiener. Also es ist, jeder, der zur Kirche geht, schaut dort an die Messdiener, das ist nicht so leicht. Vor allem, wenn du irgendwann in dem Alter bist, wo du sonntags morgens um 9.45 Uhr dienen musst und der Samstagabend vielleicht mal länger geworden ist, dann hängst du da nämlich und dann haut dir der Pastor noch schön Weihrauch ins Gesicht und dann musst du mal gucken, wo du bleibst, da fällst du schon mal um. Ich bin schon einmal, ein, zwei Mal mussten Leute bei uns hinten dann in diese Sakristei wieder durch so einen Raum wieder durch zurück, weil dir ein bisschen schwummrig geworden ist. Solche Sachen sind passiert.
Aber du willst jetzt, also du hast jetzt nicht irgendwie Bedarf über irgendwas zu reden oder so, oder? Also,
jetzt pass auf, ich erzähle dir jetzt meine Bindung. Ich erzähle dir meine Bindung. Ach so.
Ich meine, man munkelt ja, dass so katholische Kirche und so weiter ist, naja, egal.
Ja, ich trage das Kind seit 15 Jahren aus, der hat mich geschwängert damals. Nein. alles gut. Also ich habe davon nichts mitgekriegt, muss ich dazu sagen. Ganz ehrlich, das ist ja nur ein Bruchteil. Da kommt ein Skandal mal hoch, weil man sagt, das darf da nicht passieren. Ja. Aber pass auf, meine Geschichte zur katholischen Kirche ist, als ich dann angefangen habe, Steuern zu zahlen, habe ich gesagt, nee, ich muss dringend aus der Kirche austreten. Das geht, das schreibst du, gehst du einmal ins Amtsgericht oder so, unterschreibst und wischst, dann trittst du aus der Kirche aus, das ist hervorragend. Als ich dann aber Patenonkel geworden bin und die dachten, ey, wir müssen dringend taufen und einer der Taufpaten muss katholisch sein und die Patentante war es nicht und ich habe gesagt, ja, komm, dann trete ich wieder in die Kirche ein, dann habe ich mich vor ein paar Jahren, vor 4 Jahren oder so, vor 4,5 Jahren, habe ich mich ja mit so einem Pastor dann getroffen, habe gesagt, hier, ich will wieder zurück in die Kirche und dann muss ich dem halt einen erzählen. Dann habe ich dem einen erzählt von wegen, naja, für mich war das in der Jugend, und da musste ich ja auch nicht lügen, für mich war das in der Jugend ein schöner Begleiter, diese Jugendgruppen und dieses Wir-Gefühl und sonstiges, das fand ich sehr, sehr cool und jetzt haben mich halt gute Freunde gefragt, ob der Patenonkel sein möchte von dem Erstgeborenen da. Und deswegen wollte ich da gerne so begleitender Pate sein. Und dann will ich es auch richtig machen. Ich bin so ein Typ, der es richtig macht. So glaubt mir dann ja auch jeder, wenn ich das erzähle. Und dann ging irgendwie so los, ja, die Taufe ist in 2 Wochen. Wir müssen also jetzt, normalerweise begleitet der Leute, die in die Kirche eintreten wollen, so glaubenstechnisch, begleitet der so ein halbes Jahr. Und ich habe dann mit meinem Verhandlungsgeschick, habe ich den innerhalb von 2 Wochen dazu gekriegt, dass der mir wieder ein Aufnahmeding für die katholische Kirche unterzeichnet. Dingen durchgezogen, ne? Also hier alles durchgezogen und sonstiges. 2 Monate später wieder aus der Kirche ausgetreten.
Perfekt.
Das war eine der besten Schauspielleistungen von mir, die es jemals gab. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur sagen müssen, ey, pass auf, ich trete in 2 Monaten wieder aus. Ah nee, das hätte der wahrscheinlich nicht gemacht. Der hat mir das echt abgekauft. Dann mussten meine Eltern in so eine Kirche wieder zurück, wo ich dann so, ja, und wir nehmen ihn wieder, natürlich, wir verzeihen ihm die Zeit, wo er nicht in der Kirche war, wir nehmen ihn wieder in die Glaubensgemeinschaft auf, bla bla und sonstiges. Und dann haben wir noch irgendwie das Vaterunter gebetet. Ich die nächste Woche dann zur Taufe von meinem Patenkind und 2 Monate später, als ich Zeit hatte, ins Amtsgericht und wieder, sagt man exmatrikuliert? Man sagt wahrscheinlich exmatrikuliert. Oh Gott, so ein Ding ist das bei mir. Ja, ich bin da zu stumpf für. Ich bin da zu rational, ich habe keine Ahnung. Das ist war auf jeden Fall ein witziges Thema. Einzige, was noch witziger war, war die Kriegsdienstverweigerung.
Oh ja.
Damit ich Zivildienst machen kann.
Oh, das glaube ich. Ey, da musste ich mir richtig Mühe geben damals. Das weiß ich noch, ey.
Hast du Zivildienst gemacht? Ich dachte, du bist so einer, der ausgemustert wurde, oder was?
Was? Wie soll ich denn ausgemustert werden? Ich sollte hier Fallschirm sonst was Jäger sollte ich werden. Die wollten mich mit Kussart nehmen, da in ihrem Panzerstudio. Das war, also damals, die waren richtig hungrig drauf. Ich habe mir da noch so Geschichten ausgedacht. Bei mir wurde damals, ich hatte so hier unterm Bauchnabel, wurde mir damals da irgend sowas da entfernt, als ich ein Kind war. Ich weiß gar nicht genau, was das war.
Der Pimmel oder was?
Ach komm jetzt. Also wirklich. Nee, da ist noch sehr viel Pimmel vorhanden. Also du hast den noch nicht angucken können, aber so richtig genau. Aber
ja, stimmt, ich kenne dein Glied überhaupt
nicht. Nee, ich kenne dein Glied auch nicht. Das ist irgendwie echt komisch. Also ich finde das auch,
krass.
Das müssen wir irgendwann echt mal klären. Also man kann sich eigentlich, also das geht eigentlich nicht. Man muss sich, wenn man den Anspruch hat, dass man sich wirklich gut kennt, muss man auch das jeweils andere Glied schon mal gesehen haben. Jetzt Zustand, aber... Nee.
Wir haben doch schon mal in Hotelzimmern zusammen, ich penne immer nackt, so. Wir waren doch zusammen zum Beispiel schon mal, als wir anfangs in Nürnberg waren.
Ich guck dir dann ja auch nicht voll auf die 12, wenn du da rumläufst.
Ja, das ist es wahrscheinlich.
So.
Ja, ja, okay, das kann sein, ja. Ja, ja gut, müssen wir mal machen jetzt. Irgendwie in Düsseldorf ja, oder so jetzt die nächsten Wochen.
Oder mal
ja, im Backstage einmal ein bisschen
ein Bild schicken oder so.
So ein Ding, ja, okay.
Dann kann sich auch jeder so einen Winkel aussuchen, wo es dann gut aussieht oder so im Zweifel.
Ach, das ist egal, Okay, das müssen wir machen, Dirk. Ja. Das ist top. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Du hattest irgendwas, Bauchnabel, was war?
Ach, keine Ahnung. Nee, dann habe ich mir ausgedacht. Dann habe ich das so die ganze Zeit getan, dass es irgendwas ganz Schlimmes war. Dann hatte ich da so eine geile, ich weiß nicht, eine geile, nein, keine geile. Aber wie nennt man die? Sind das dann so Ärztinnen oder so, die da hängen? So Musterungsdoktoren oder irgend sowas, die dann ja, habe ich das so erzählt und die fingen halt direkt an, ich erzähle das nur so ein bisschen, weil ich wollte eigentlich unbedingt ausgemustert werden. Ich hatte auch viele, viele Taktiken, habe mich dann aber auch nicht getraut. Da hatte ich tatsächlich noch dieses Pflichtgefühl, also ich war da zu allmann, um jetzt irgendwie auch sowas durchzuziehen, wie ja, dann ziehst du halt mit 1, 2 Kumpels, von denen du weißt, so, die sind da am Start, ziehst du halt vorher mal ordentlich einen durch oder machst das und das und suchst dir aktiv ein paar Gründe, weil Ausmüsterung wäre perfekt gewesen. Also war im Nachhinein noch gar nicht so schlecht, so habe ich Zivildienst gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eh überhaupt keine Idee, was ich sonst gemacht hätte. War schon alles in Ordnung. Aber dann hing ich da und war dann einfach wieder zu brav, um mich da ausmustern zu lassen. Und die hat mir dann so eine Steilvorlage gegeben und meinte dann so, oh, war das Krebs oder was? Und ich so, oh, kann schon sein. Also ich weiß nicht mehr genau, aber das kann, wenn ich drüber nachdenke, jetzt wo sie sagen, liebe Frau, könnte es das schon gewesen sein. Also das weiß ich halt nicht, ob sie das bei sich da in der Bundeswehr haben wollen, hier so einen Krebspatienten.
So maximal makaber auch direkt, ne? Nicht irgendwie so ein bisschen so, oh mein Gott. Ja, und dann musst du es aber am Ende wurde es nicht ausgemustert, sondern du hast Zivildienst gemacht,
oder was? Wie nennt man das? A, irgendwas? Nee, keine Ahnung. Also ich habe die höchste Stufe da bekommen, also die beste Stufe und dann musste ich mir halt richtig Mühe geben. Die wollen ja dann schon was hören auf jeden Fall, dass du dann da vergeweigerst.
Mhm. Wie hast du das geschrieben, das Ding, damals?
Oh, ich bin, glaube ich, irgendwie, also ich bin natürlich auf maximale Pazifist-Schiene und dass ich mir nie vorstellen könnte, so eine Waffe in der Hand zu haben, dann habe ich mir irgendeine Story ausgedacht von so einem Fake-Fast-Auto-Unfall, den ich mal hatte und habe dann so die Storyline so geschoben, dass auch schon in dem Moment, wo es eigentlich kurz davor war, dass mir was Schlimmes hätte passieren können, ich eigentlich nur die ganze Zeit während der Aktion schon dabei war, dass ich eigentlich nur drüber nachgedacht hätte, was ich dem anderen hätte antun können, dass meine Empathie zu groß ist, um jemals potenziell auch ein Menschenleben zu nehmen oder so. Auf die Schiene bin ich nicht gegangen. Ist ja auch jetzt nicht so weit weg von der Wahrheit tatsächlich, aber das habe ich gemacht,
war erfolgreich. Bei dir ist es ja. Bei mir war, glaube ich, also erstmal haben wir uns zu dritt getroffen, eine Kiste Bier getrunken, jeder 6-7 kann.
Sehr gut.
Ja. Und haben dann angefangen zu schreiben. Und ich glaube, mein Ding war irgendwas mit, Oma hat früher immer Geschichten vom Krieg erzählt.
Oh, lieben Gruß an Oma übrigens. Ja, gute Generation sind wir dafür, um sowas zu machen, das stimmt.
Genau, hat immer, und das hat mich immer so abgeschreckt und bla bla. Und dann auch Streitschlichter AG in der Schule war ich natürlich auch, ich war auch oft da, weil mein Streit geschlichtet werden wurde. So, das Thema, ne? Und nur so Klamotten. Und da habe ich auch irgendwann dann das Go gekriegt. Und dann was hast du gemacht? Warst du irgendwie im Krankenhaus? Also ich hab so schwer erziehbare Vorschulkinder, habe ich gefahren. Also ich war quasi so Fahrer und so ein bisschen Aufpasser für die in so einem Kindergarten. Das war eigentlich ganz cool. Also ich hatte einen guten Job.
Bei mir war ja eine Vollkatastrophe. Also wirklich, eine absolute Vollkatastrophe. Habe ich das noch nie erzählt? Hier im Podcast?
Nein,
ich
noch
weiß
nie.
Gar nicht.
Ich glaube,
das war wirklich keine schlechte Story im Nachhinein. Ich habe ja, das war jetzt in der Phase, hatte ich so dieses Profisport-Ding und so, hatte ich ja völlig abgehakt wieder. Also ich hatte da ja mal damals den Traum, dann war ich auch irgendwann gar nicht mehr so gut, so gerade in der Endjugendphase, und dann ist es aber auf einmal bei mir so explodiert im Herrenbereich da und hab da halt alles zerbombt, meine Phase, und dann ging's halt so los mit beobachtet worden von X-Vereinen, hier den ganzen großen Vereinen halt, U23 und so weiter, und es war halt wirklich kurz davor, oder ich war halt nur noch einen Schritt davon entfernt, dass ich hier St. Pauli U23 gegangen wäre und so weiter und hätte da halt den Weg gemacht. Und das war halt genau zu der Phase, und da wusste ich auch, okay, Zivi hätte ich dann eh nicht gemacht. Die hätten mich hier wegen was auch immer, Profi, irgendwas Vertrag, Halbprofi-Vertrag, wäre ich da rausgekommen aus der Nummer, die hätten das schon irgendwie geregelt für mich. Da gab es auch schon Gespräche und so. Deswegen habe ich mich nicht gekümmert. Letztendlich habe ich das dann aber doch nicht gemacht. Also ich bin dann halt die Alternativroute dann doch gegangen und habe mich dann auch bewusst halt dagegen entschieden, da voll reinzugehen, und stand dann halt ohne nix da. Und was passiert, wenn du halt dich nicht kümmerst? Du wirst halt irgendwo zugewiesen. Das ist dann wirklich passiert. Mhm. Und es ist halt wirklich genauso, wie man sich es vorstellt. Weil natürlich, wenn einem von dem Zivildienstamt da halt eine Stelle zugewiesen wird, kannst du dir vorstellen, das wird das Allerletzte sein. Das absolut Allerletzte. Ja. Dann habe ich irgendwann so einen Zettel bekommen. Ja, sie sind hier bei einem, boah, wie nennt sie das nochmal? So eine, wo man so Jugendfreizeiten und so weiter macht.
Ja.
Ja, das wissen, glaube ich, alle. Ja. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay, ist ja Alternativplan, ist ja eh, dass ich irgendwann Lehramt studiere, ist ja gar nicht schlecht, so mit Kindern und so weiter, kann ich mir gut vorstellen.
Schön geredet.
So, ist ja gar nicht so schlimm so. Fahre ich einfach mal hin, ist schon okay. Dann fahre ich da zum Probearbeiten, sollte ich auch noch Probearbeiten vorher, so, ne, weil es ja relativ, weil man hatte ja viele Alternativen, von daher Probearbeiten richtig viel Sinn gemacht. Und was war, mir wurde dann relativ schnell offengelegt, dass mein Job ist, also immer so Schichtdienst, ich hätte einmal Rezeption gemacht eine Woche, und die zweite Woche wäre man wirklich einfach Küchenhilfe gewesen. 100% Küchenhilfen, hätte den ganzen Tag abgewaschen. Und ich dachte mir wirklich, what the fuck, ich habe das einen Tag durchgestanden, habe da hier 87 Maschinen durchgemacht, da beim Küchendienst und beim Abspülen, und bin dann nach Hause gefahren, natürlich mit dem einzig und allein mit der Realisation, so, das kann ich nicht machen. Weil ich hätte da nicht mal weggedurft. Also ich hätte da, die hätten das auch, das ist tatsächlich so, die hätten mich dann da behalten. Ich hätte nicht nach Hause gedurft zwischendurch. Ich hätte da wohnen müssen, ich hätte da alles machen müssen. Ja, das war ganz krass. Und ich fahre dann nach einem Tag nach Hause, und da ging's halt wirklich zum Anwalt. Ich musste mich da rausklagen lassen. Und das Geilste war dann auch noch, ich gehe zum Anwalt, schnackse mit dem, und das war ein ganz kranker Typ. Also wie so immer, ich meine jetzt, wie man auch Peter kennengelernt hat, so, dass Anwälte teilweise kranke Typen sind. Ja. Das ist halt irgendwie so. Und der ging relativ schnell auf die Schiene, Herr Funk, so, wie sieht denn das bei Ihnen aus, so, wie ist denn das bei Ihnen mit dem Thema Bettnässen? Sehen Sie sich da drin? Und dann sind wir über die Schiene teilweise auch gegangen und haben halt abgesprochen, dass ich halt einfach sagen soll, ich bin ein Bettnässer, und dass ich deswegen da, dass ich es mir psychisch nicht zutraue, halt woanders zu schlafen und so, und dass es zu viel für
weil
mich
ist. Weil
das
unangenehm ist.
Ja, also haben wir letztendlich nicht durchgezogen, aber dann musste ich da wirklich mit allen Pauken und Trompeten, musste zum Arzt gehen, mich nicht transferfähig schreiben lassen, weil die ansonsten mich da auch reingeklagt hätten. Es war kurz bevor die Feldjäger mich abgeholt hätten. Und dann bin ich da rausgekommen und hab mir dann über Fußball Connections irgendwo im Kinderheim da so einen Job gemacht, wo ich quasi Hausmeister war. Da war es hinten raus noch ganz entspannt. Aber das war wirklich eine ganz wilde Story.
Oh Gott, ey. Ja. Passt aber irgendwie zu dir und erklärt auch wieder einiges, Dirk. Muss man nochmal ganz klar dazu sagen. Oh mein Gott, ey. Zivi, aber jetzt mal im Nachhinein würdest du sagen, war eine gute Zeit, ne? Ich glaube, das Jahr fehlt. Also mir hätte das Jahr damals definitiv gefehlt. Ich hätte in der Zeit, guck mal, sonst hätte ich mich während der Schule, so wie jetzt alle so ums Studium bemühen müssen oder um die Ausbildung bemühen müssen, hätte ich nicht richtig gemacht oder so. Das macht schon Sinn. Also ich fand das schon
sinnvoll, war eigentlich hinten raus perfekt. Ich meine, bei mir war es ja tatsächlich mit meinem Brettergymnasiums-Abi, mit hier 3-2 und so weiter. Also es waren halt diese vier Wartesemester, die ich dann letztendlich hatte, durch erstmal eh nichts machen und dann irgendwie einmal nicht angenommen worden, plus Zivildienst, war halt absolut perfekt, ja. So bin ich in Köln gelandet, so hat sich irgendwie mein Leben so hingeshaped, wie es letztendlich jetzt geworden ist und ich bin ja so Prinzip recht zufrieden und deswegen war das eigentlich in Ordnung. Es war halt maximal sinnlos, also auch da, ich habe halt mit den Kindern nichts gemacht, durfte ich auch gar nicht, also war aktiv nicht erlaubt und es ist schon krass, wie viele Stellen es da auch einfach gab, wo, müssen wir ja nicht lange drüber reden, es ist billige Arbeitskraft, / nicht nur billig, sondern gewinnbringende Arbeitskraft, weil du ja auch natürlich Zuschüsse bekommst dafür, dass du diese Zivildienststellen anbietest, also dass ich halt ein Hausmeistergehilfe war, also war nicht schlecht, ich habe da auch Skills gelernt, so die ich dann vorher nicht hatte, sei es so mit natürlich hier Renoviergeschichten und allen möglichen Sachen, die ich dann natürlich gelernt habe, so das war alles gar nicht so schlecht, aber es hatte halt nichts mit dem eigentlichen Sinn von einem Zivildienst zu tun.
Nee, da, bei mir dann am Ende auch nicht, beziehungsweise ich habe dann auch wieder, wobei ich habe da wieder viele Sachen gemacht, die ich hätte gar nicht machen dürfen. Ich hatte einfach viel zu oft, Mann, ich bin morgens, bin ich eine Achterrunde gefahren, habe Kinder abgeholt, acht Kinder.
Jo, das habe ich auch gemacht, das war auch Teil davon,
Aber acht Kinder morgens, also in so einer anderthalb Stunden Autotour, den ersten holst du so nach 20 Minuten ab und dann fährst du dir halt so deinen Weg da durch Oberhausen, Bottrop irgendwie durch und sammelst die ein, bringst die dann in den Kindergarten, guckst dann, dass die gescheit frühstücken, hast vorher schon den Tisch gedeckt oder sowas, die Erzieherin kommt irgendwann so um 10 oder zu oder so ein Zeug und du hast einfach eine Stunde einen Bus mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren irgendwie morgens und die Eltern, also naja gut, das waren halt so schwer erziehbare, die kamen auch aus Elternhäusern, wo ich so gedacht hätte, sowas gibt's doch gar nicht, ne? Wie die allein schon nicht, also die konnten die auch nicht anziehen, ne? Bei minus 5 Grad hatten die eine kurze Hose an, weil ja die anderen sind gerade in der Wäsche und solche Sachen, wo du denkst, Bruder, das kann doch nicht dein Ernst sein und solche Klamotten. Für den Fall, da wird dir am ersten Tag gesagt, für den Fall, dass du das Gefühl hast, dass die Kinder zu kalt angezogen sind, das kann schon mal passieren bei den Eltern, haben wir hinten im Kofferraum Decken. Ich guck so,
meine Güte.
Fünfter Tag kommt er einfach in so einem T-Shirt raus und das war irgendwie im Winter, ne? Ich denk so, hä? Ja, die Eltern verstehen das nicht. Die sitzen halt den ganzen Tag arbeitslos zu Hause rauchen und so, die wissen nicht, wie kalt es draußen ist. Und ich denk so, okay. Ja, krass. Ja, solche Sachen sind da passiert. Ja. Also, es war alles in allem eine gute Zeit. Und ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe von 7:30 bis 1 gearbeitet oder so. Es war also wirklich auch noch mehr entspannt, muss man dazu sagen. Ja,
das
schönes Thema, Dirk. Haben wir noch nie drüber gesprochen.
Nee, es ist ja auch krass. Und dadurch, dass es jetzt wegfällt, ich meine, ich krieg's jetzt immer wieder mit, sind ja auch natürlich so im Stream, sind ja auch schon einige 17-, 18-Jährige, für die halt genau das jetzt so zutrifft. Die machen jetzt irgendwie ihr Abi, jetzt sogar auch noch zu Pandemiezeiten und gucken jetzt halt, was sie machen müssen. Und es gibt ja eigentlich nur diesen einen Weg, weil jeder will studieren heutzutage, das ist halt irgendwie so. Und deswegen geht's dann direkt los, ja, ich studiere jetzt XYZ. Und das ist halt wirklich verrückt. Also ich habe mir letztens auch noch aktiv drüber Gedanken gemacht, was meiner Meinung nach der beste Weg ist. Also gerade für so Leute, die nicht diese Richtung unbedingt haben. Ich sag ja immer, also so Durchstarter oder jetzt auch hier so ein Jürgen oder so bei uns in der Crew, wenn der halt weiß, ich werd Elon Musk 3.0 und ich studiere halt Raketenwissenschaft, so dann go for it. So, dann geh schnell studieren, zieh durch, sei mit 22, hab deinen Doktor und deinen Professor und dein irgendwas und dann leb halt dein verrücktes Leben, wofür ich niemals in meinem Leben Verständnis haben würde, weil es für mich zu abstrakt ist. Aber so für die ganzen Larrys, die halt auch nicht so richtig wissen, was sie machen und im Zweifel Lehramt studieren, was ist so der beste Weg jetzt? Weil ich finde diesen Zwischenschritt, dieses eine Jahr, was dich so ein bisschen überhaupt mal so ein bisschen erdet eigentlich fast wieder, weil du zumindest mal ein bisschen buckeln musst beim Zivildienst oder so, das ist halt wirklich schwer zu ersetzen irgendwie. Und wir sind uns ja einig, dass jetzt für die wenigsten ohne Richtung einfach so ein im Prinzipstudium, hier so ein IG First Martin Ding, ich studiere jetzt mal irgendwo, jetzt einfach mal kurz mal auf Bachelor irgendwas, dass das irgendwie nicht so richtig der Weg ist.
Ja, ich bin ja, also ich habe da eine ganz radikale Meinung zu, ich glaube, das sollte man vielleicht, ich sag das einmal ganz kurz, teaser ich das an, ich bin halt der festen Überzeugung, dass eine Ausbildung oder halt, oder duales Studium oder so, die gescheitesten Typen, die ich habe, das sind wirklich die gescheitesten, die ich kenne und sowas, sind die, die ein duales Studium gemacht haben. Die haben früh Geld verdient, konnten früh alleine ihr Leben in den Griff kriegen, mussten aber auch irgendwie rechtfertigen an ihrer Arbeitsstelle und mussten da Verantwortung tragen und so weiter und so fort, weil dieses nur studieren und du weißt nicht, was du studierst und merkst im Mitte 20 irgendwann, oh, das ist vielleicht doch nicht das, was ich machen möchte, weil du plötzlich anfängst, einen Charakter zu entwickeln, ziehst es dann trotzdem durch und bist 50 Jahre unglücklich. Davon gibt es zu viele, das heißt, das System ist scheiße. Deswegen bin ich ja auch ganz klar gar kein Freund von so einem klassischen 0815-Studium, ne? So BWL studieren oder so. Sorry an alle BWL-Studenten da draußen, aber hinterfragt das mal oder kümmert euch drum, weil da lernt ihr lernt nicht, und das wird wahrscheinlich im Lehramtsstudium auch so sein, ihr lernt nicht, was ihr später braucht, versprochen nicht. Das ist einfach Quatsch. Und deswegen ist das meiner Meinung nach verschenkte Lebenszeit, das müsste man anders nutzen, aber dafür müsste man das ganze Ausbildungssystem in Deutschland ändern. Und das steht uns hier nicht zu, Dirk, würde ich mal sagen.
Ja, aber ist ein Ding. Also sage ich auch immer mehr. Also wenn du da wirklich irgendwo ein Talent für hast und hast sogar noch was im Köpfchen, ey, so klassisch einfach mal wieder ins Handwerk reinzugehen oder so und da irgendwas zu machen
sowieso
und das dann zu verbinden irgendwie mit dem Studium nochmal hier und da und dann gute Connections haben und sich da mal direkt mal unterzubringen, da, also wenn du auch mal so in Richtung, ich will mal Geld machen und so gehst, das ist unterschätzt, Mann. Das ist wirklich einfach
natürlich
sowas von hundertprozentig zu unterschätzt und es wird ja auch nicht einfacher. Also gerade bei diesen vielen, bei den vielen Studentendingen und bei den vielen Abschlüssen, die man da macht, ist es ja inzwischen so abstrakt geworden. Und wenn man dann irgendwann fertig ist, ist man so weit weg von der tatsächlichen Arbeitswelt und hat hunderttausende Konkurrenten und hat eigentlich so große Qualifikationen und trotzdem will einen keiner. Und wenn man einen Job bekommt, ist man eh unterbezahlt und so weiter. Das ist schon heftig, ey.
Ja, und man ist vor allem aber auch, man ist aber auch schlecht. Man ist nicht gut vorbereitet. Ja, das finde ich viel schlimmer. Klar. Du bist angeblich auf dem Papier gut vorbereitet, hast das Beste, den besten Abschluss und sonstiges, bist aber scheiße. Hast noch nie in deinem Leben gearbeitet, weißt nicht, auf was auf dich zukommt, beziehungsweise kannst keinerlei Verantwortung tragen, keinerlei Entscheidungen fällen oder sonstiges. Das sind alles Skills, die du da nicht lernst, ne? Deswegen, also so ein klassischer Student, der irgendwann dann mal so mit Ende 20 mal so seine Masterarbeit abgibt und sich dann bewirbt und dann so in den Job geht oder so, größtenteils halt, ich will mal sagen, unbrauchbar, ne? Also auch für einen Arbeitgeber, wenn man jetzt mal so überlegt, dann denkst du so, okay, kriegst jetzt mal irgendwie die Elite, nimmst dann teuer Geld in die Hand und kriegst dann einen, der vielleicht immer noch die Wäsche zur Mutter bringt, weil er selber nicht wäscht oder so eine Klamotten.
Passieren,
ne?
Das
ja. Ist halt, ja, ich meine, passiert mir, muss ich ja zugeben, passiert mir ja manchmal auch so. Also ich meine, das ist ja immer so, wenn Mutter mal hier ist und sagt, ey, wie sieht's aus, willst du nicht mal dein Bett neu beziehen oder so, dann sage ich, ja, wäre eigentlich mal wieder eine gute Idee. Und dann nimmt ihr das Zeug auch mit und bringt mir das halt irgendwie irgendwann mal wieder rum, ne? Also sowas macht Mutter ja, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, immer noch, wenn die mal hier ist. Deswegen, ja, ich kann halt irgendwo nachvollziehen, aber meine These, das ist eine steile These, aber die bleibt. Da sage ich dir, da müsste sich viel ändern und da müssten sich auch die Schulfächer ändern. Mhm. Also muss vorher angesetzt werden, weil in der Schule lernst du nur Scheiße, beziehungsweise nur Sachen, die du später nicht mehr brauchst. Das geht dann, ohne dass du weißt, was dir Spaß macht, gehst du dann in einen Lebensabschnitt, wo du entscheiden musst, was du die nächsten 50 Jahre machst. Du weißt noch gar nicht, was du für ein Typ bist. Also die Entscheidungen sind halt alle dadurch, dass du früh Quatsch lernst, kommt das alles viel zu früh und ist dann nachgelagert ein Problem. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ich sehe es nicht so viel anders. Also das ist schon,
guck mal,
das ist auf jeden Fall
stabil.
Ist ein Ding, muss man mal schauen, ey. Ich meine, du hast
hätte jetzt bei dir damit gerechnet, dass du so sagst, nee, aber ist doch gut hier, mal so 15 Jahre, wir arbeiten schon noch genug. Erstmal 15 Jahre rumpimmeln, ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Take von dir kommt.
Ach, also ich sag mal so, wenn du jetzt, das ist natürlich immer die Sache, wenn du die Möglichkeiten hast und sagst, ich habe irgendwie, sei es Unterstützung zu Hause oder so, das sollte man nicht zu lange machen und so, keine Frage, aber du hast irgendwie auch mal die Zeit zu sagen, also wenn du rational die Entscheidung für dich triffst, einfach zu sagen, ey, ich sehe mich hier gerade nirgendwo drinne und ich habe jetzt auch nicht wirklich hier dieses eine Talent, was ich verfolgen kann und das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber was ich jetzt in meinem Leben brauche, ist irgendwie mal, ich muss jetzt mal rauskommen überhaupt, ich muss mich mal alleine als Person ein bisschen etablieren, ich muss mal alleine wohnen, ich muss mal ein paar neue Leute kennenlernen und im Zweifel will ich jetzt einfach mal 1-2 Jahre auch mal ein geiles Leben haben und ein paar Erfahrungen sammeln, dann finde ich es unterschätzt auch einfach gut zu sagen, ja, scheiß drauf, ich schreibe mich jetzt einfach für Lehramt irgendwo ein, weiß eh im Zweifel, dass ich das nicht durchziehe und dann nehme ich das jetzt aber einfach mal volley, die Phase und mache danach was Vernünftiges. Wenn man das so rational in seinem Kopf machen kann, dann sage ich gut for you.
Ja.
So, das können die wenigsten und machen auch die wenigsten, weil man sich dann irgendwie doch immer noch einbildet, ja gut, komm, dann machst du es jetzt irgendwie und dann stelle ich halt in 6 Jahren fest, dass es scheiße ist. So, das ist das Problem.
Da bin ich, also wenn du das irgendwie hinkriegst, dann ist es okay, aber so ist es, meisten rennen dann so ins Verderben und irgendwann kommt da dieser Point of No Return und dann geben sie auf und sagen, ach komm, dann zieh's durch und das ist halt scheiße, deswegen, naja, spannendes Thema, Dirk, könnten wir stundenlang drüber reden.
Ja, das stimmt.
Also halten wir, also was haben wir jetzt, ich muss mir auf jeden Fall aufschreiben, wir müssen
Malerlehre machen. Ich mache eine Malerlehre
machen ab nächste Woche. Wir müssen uns noch nackt kennenlernen, irgendwie.
Penisbilder schicken, ja, das stimmt.
Penisbilder schicken, genau, das sind die beiden Sachen. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ach nee. Ja, was haben wir denn auf der Uhr heute, ey? Ich habe wieder viel Scheiße
auf der Uhr. Ich muss mir kurz notieren, dass die heutige Episode Malerlehre und Penisbilder heißt.
Ich hatte gedacht, Valky Leaks. Fand ich auch ganz witzig letzte Woche.
Ah.
Hast du da mitgekriegt?
Nee.
Gar nicht?
Ich habe es auf deinem schönen Zettel gelesen, den du mir eben geschrieben hast. Von daher erläuter
mal. Aber du hast es nicht gelesen. Ja, das finde ich sehr gut für alle, die live. Also du kannst ja mal dann gern, geh mal auf den Instagram-Account vom Deutschen Volleyballverband und schau dir mal den Post mit der Landkarte an und liest dir den mal durch. Das ist der Post, der die Tour ankündigt von diesem Jahr. Und falls du es mitgekriegt hast, ich habe ja am Mittwochabend.
Ach so, oh mein Gott.
Das ist geil. Alle da draußen lachen sich gerade kaputt, weil jeder hat das mitgekriegt, nur du nicht. Das ist auch überragend.
Ach du Scheiße, das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Oh mein Gott.
Ja, das ist überragend, ne? Ja, weil das am Donnerstag, ich habe am Mittwochabend ja in einem kurzen Anflug von, ja, ich war halt sauer, ne? So, ich war halt sauer, weil einfach 2,5 Wochen keine Entscheidung getroffen wurde, beziehungsweise nicht mit uns kommuniziert wurde und wir eigentlich das Sommer-Event jetzt mit dem März-Event zusammen leaken oder announcen wollten. Und dann dachte ich so, nee, komm, jetzt wo ihr morgen eure Turniere hier veröffentlichen wollt oder so, knall ich die doch einfach Mittwoch raus. mit ein bisschen Side-Facts dazu. Und deswegen fand ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich fand Vicky Leaks gar nicht so unwitzig.
Nö, das ist unterschätzt gut.
Also das wer auch immer das ist richtig hat, stabil. Ja.
Da sollte man ja, weiter
ich denke mal, es war Lars Gäbler, der Pressesprecher. Der war gut. Habe ich ihm auch geschrieben. Ich sah endlich, also so geht man damit um. Olaf Leaks hätte ich noch ein bisschen besser gefunden, weil dann wäre es noch mehr Insider gewesen. Naja, auf jeden Fall. Jetzt weißt du, was Vicky Leaks heißt. Finde ich nämlich auch ganz passend.
Ja, okay, krass, das da ging es letzte Woche wirklich ab. Ich den offiziellen Account des DVVs jetzt nicht so krass genau verfolge. Also ich abonniere den auch nicht, aus Gründen, weil ich es im Zweifel nicht so entertaining finde und deswegen ist er mir vorbeigegangen, sorry. Aber wenn es so weitergeht, werde ich abonnieren. Also nochmal so ein guter Post, dann bin ich drin.
Ja, ich gebe dir, nächstes Mal gebe ich dir Bescheid. Ich dachte, du hast es mitgekriegt. Ja. Ja, deswegen, ich wollte da, komm, dann machen wir das direkt durch. Also jeder, der es nicht mitgekriegt hat, kann gerne mal auf meinen Instagram-Kanal gehen. Letzten Mittwoch habe ich da zum Besten gegeben, was so die letzten Wochen passiert ist. Habe gesagt, dass wir, also klar, hat jetzt jeder mitbekriegt, dass wir vom 17.03. wieder 3 Wochen Beach Trophy machen. So, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Und da habe ich halt im gleichen Atemzug, weil wirklich zweieinhalb Wochen, nachdem die erste Beach Trophy fertig war, habe ich halt E-Mails geschrieben, erstmal eine Woche lang in dem großen Verteiler mit der ganzen Geschäftsstelle und mit Klemperer drin und weiß nicht was, sogar mit Hecht und Braun, also dem Vorstand drin und sowas, ne? Nix. Dann habe ich in der zweiten Woche irgendwann mit René Hecht telefoniert, mit dem Präsidenten, habe gesagt, ey, ich brauche doch nur eine Info bezüglich diesen letzten München-Wochenendes, wie wahrscheinlich es ist, damit wir um eure Termine drumherum bauen können mit unserem Sommer-Event. Ja, es kann doch nicht so schwierig sein, da eine Info zu kriegen. Also wenn es 90% ist und ihr sagt jetzt einfach 90, obwohl ihr selber wisst, es sind 20, um uns nochmal zu verarschen, aber zumindest eine Aussage zu kriegen, ja, das muss doch drin sein. Er hat gesagt, er kümmert sich drum, hatte 9 Tage Zeit, hat sich wieder nicht bei mir gemeldet und dann ist mir am Mittwoch halt die Hutschnur geplatzt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Habe ich gesagt, wisst ihr was, dann sage ich jetzt halt mal alle eure Termine einfach mal online. Und dann kam die Reaktion am Donnerstag, fand ich ganz witzig. Ja, das war so der Stand.
Ja, perfekt.
Ja, was soll ich sagen? Ups.
Sorry.
An der Stelle? Ja, nee, nicht sorry, wirklich, ich war so pissig, das ist unfassbar, dass man so einfachste Sachen nicht kommunizieren kann. Und das Schlimmste ist, und das ist das Krasse, Mittwochabend war wohl eine Beachvolleyball-Ausschuss, also BVA-Sitzung, da sind so alle Landesverbandsvertreter, Schiedsrichtervertreter und bla bla drin und natürlich auch die Spielervertreter, das heißt, Ernie saß da wohl Mittwoch drin, ne? Und weil ich das Mittwochabend gepostet habe und die da anscheinend die Termine besprochen haben, die am Donnerstag dann veröffentlicht werden sollten, haben erstmal unsere guten Freunde Hildebrand und Klemperer wohl einen riesen Fass aufgemacht und meinten, Daniel würde dann sofort einen Screenshot machen und mir schicken, damit ich die veröffentlichen kann oder so. An der Stelle kann ich euch beruhigen, Freunde, ihr habt eure Löcher woanders im System, nicht da, und zwar überall woanders, weil das Ey, System
dumm,
ist
das
groß.
Zu denken, so, ne?
Ja, ja.
Also.
Und vor allem Ernie würde selbst Sachen, die da persönlich mich betreffen oder weiß nicht was, so ist, erzählt der Pisser nicht, weil der einfach in seiner, das ist das Gute an seiner Schizophrenie, das trennt der halt komplett, ne? Und dann redet der auch mit niemandem drüber.
Ja.
Und dass der dann da, so dass er, der, ja, dass deiner jetzt das zweite Mal versucht wird, irgendwie über den Winter, das erste Mal war irgendwie, habe ich das überhaupt schon mal erzählt? Dass die nach der Wiederwahl von Ernie zum Spielervertreter, dass die da irgendwie nochmal nachgeforscht haben, ob die Wahl denn rechtens war und ob da ein guter Job ist. So geil, ey, als wäre das so eine Präsidentschaftswahl, ne? Geht's einfach nur darum, Ernie, dem loyalsten und ehrlichsten Typen, den es überhaupt gibt. Also Loyalität könnte jetzt auch wieder bedeuten, dass er dann alles erzählen würde. Nein, einfach der korrekteste, viel zu korrekte Typ, dem zu unterstellen, dass der irgendwie Informationen weitergibt und dann irgendwie jede Chance zu nutzen, um den irgendwie als Spielervertreter loszuwerden, wenn man Schiss hat, dass der Informationen an mich weiterträgt oder an uns. Das ist, ja.
Ja, da eine kleine Agenda gemacht wird, dass man ja eventuell Paul Becker da unterbringen könnte, der natürlich dann da doch eher noch ein bisschen offizieller beim Verband untergebracht ist im Vergleich jetzt zu unserer Lobby
oder
und so.
Abhängiger.
Das ist wirklich schwerst lächerlich. Mal wieder ein kleines Beispiel von dieser, ja eigentlich das, was man uns dann vorwerfen würde, so Intrige oder so, aber was dann eigentlich eher andersrum läuft. Das ist interessant.
Nee, es läuft ja andersrum. Mhm. Das ist ja einfach so. Es läuft ja andersrum, aber das, naja, was soll's. Ich wollte das nur einmal kurz, jetzt muss ich da einmal kurz ausholen, weil das, ja. Also nicht, ärgert euch jetzt nicht schon wieder. Ich wollte nur einmal klarstellen, Ernie hat da einen drüber, aber ich wusste die Sachen schon vorher. Wer letzte Woche den Podcast gehört hat übrigens, weiß, dass ich da auch schon 2, 3 Termine genannt habe.
Das stimmt.
Hab immer so getan als, ja, deswegen, also. Leute, da müsst ihr gucken, wo ihr eure Termine veröffentlicht und wem ihr was sagt. Und vielleicht mal überlegen, wie viele Credits ihr bei allen habt, mit denen ihr eng zusammenarbeiten müsst. So. Was aber noch, Dirk? Sorry. Sollen wir mal Doha machen hier direkt, oder was?
Ja, mach doch mal.
Ja. Erste Frage vorweg. Was ist mit Andy Mohl? Die kamen jetzt wirklich hunderte Male. Und ich habe mich informiert. beziehungsweise ich wurde informiert, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, aber ich wurde informiert, dass er anscheinend seit der EM letzten Jahres im September nicht mehr trainiert hat, in Teneriffa nur vom Bock ein paar Schläge gemacht hat oder so, weil er wohl irgendwie so kleine Ermüdungsbrüche im Oberschenkel hat und deswegen Oberschenkelprobleme. Das heißt, er hat ein halbes Jahr nicht trainiert. Das ist krass. Mhm. Und wo sind wir wieder? Dass der beste Spieler der Welt, der dominanteste Spieler der Welt, ein halbes Jahr nicht trainieren kann und sonstiges, ohne dass irgendeine Plattform das aufgreift und dann eine Story drüber macht. Also dieses unter den Teppich kehren und das
man
nicht
findet wirklich relevante nirgendwo was, Geschichte. Ne? Also ich meine, jetzt nachdem natürlich du mir das dann auch deine Quelle dann da weitergeschickt hattest, habe ich natürlich auch mal wieder die Google-Maschine angeschmissen. Aber es ist wirklich heftig. Also nirgendwo. Die einzigen Berichte, die du so findest, sind irgendwie hier so Anfang 2020, wenn du den Namen überhaupt mal googelst, mit so, oh, der Weg zum Erfolg und die jungen Norweger, die auf einmal alles, also genau. Selbst auch international, das ist immer noch auf so einem schwachen Niveau, ist echt krass.
Ja, das ist heftig. Ja, deswegen ist es gut, dass wir jetzt mal einmal die Info haben, weil die Fragen, die waren nämlich jetzt langsam, die ich glaube, das haben wir eben während der Beach Trophy oder so, hat der Erste schon gefragt, warum der nicht in der Meldeliste steht. Ja, weil er verletzt ist. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern die, das Gute ist, die haben genug Turniere gespielt, die müssen also gar nichts riskieren. Wenn das irgendwie so eine schlimmere, langwierige Verletzung ist, dann wird das so ein Ding wie einst Jonas Reckermann 2012, der zu den Olympischen Spielen irgendwie gefühlt gar nichts mehr gespielt hat und nur noch ganz ausgewählt und dann so auf der letzten Rille irgendwie sich durch Olympia durchgeboxt hat, weil er alle zwei Tage ein Spiel hatte oder so. Da bin ich mal gespannt, ob der das hinkriegt. Das wäre natürlich spannend. Und nimmt natürlich so einen Top-Favoriten irgendwie die Chance, sich da gut einzuspielen, ne? Beziehungsweise einen der Top-Favoriten. Das finde ich spannend, wie die damit umgehen und wie das weitergeht. Weil das klingt ja nach einer Verletzung, wenn sie immer noch nicht so richtig wissen, was da diagnostiziert wurde, klingt das nach einer Verletzung, wo man auch nicht weiß, wie lange das noch geht, ne? Deswegen sehr, sehr spannend.
Das wäre so brutal, ohne Scheiß. Also stell dir das mal vor.
Auf der anderen Seite wäre es brutal, die Karriere, wenn der wieder gesund wird. Ja, wenn dem die Karriere geklaut wird, komplett, ja. Aber wenn dem jetzt diese Olympiade im Vollbesitz seiner Kräfte geklaut wird, ist es noch nicht so schlimm.
Nein. Weißt du, was ich meine? Ach, wenn er wieder gesund wird und so, dann ist ja auch alles gut aber ich meine, das hört sich jetzt schon nicht so gut an. Und ich meine, es wäre jetzt nicht der erste Fall, dass es losgeht mit so einer chronischen Sache und dann kommt es zu der nächsten Geschichte.
Absolut.
Und so. Und auch wenn er eigentlich einer ist, das ist immer das Ding. Man guckt ja auch immer beim Basketball, man guckt sich so den Körper an und denkt sich natürlich bei diesen absoluten Freaks, bei den 2,20 Meter Leuten, die sich dann trotzdem noch bewegen können, da hat man halt immer eher Angst. Oh, kann das so ein Körper auffangen? Ist der wirklich dafür gemacht, 10, 15 Jahre Topsport auf allerhöchstem Niveau zu machen? Und oft ist die Antwort dann so nein und dann kommt es auch immer so. Ich meine, du guckst jetzt einen Andy Mohl an und bei dem ist ja eigentlich die Voraussetzung, ja, der hat einen Top-Körper, also einen optimalen Körper, wie soll es besser sein? So, das ist eigentlich perfekt gebaut, wenn du jetzt so einen Baukasten machen würdest, ich stelle mir einen Beachvolleyballer zusammen, wird es wahrscheinlich relativ nah an ihm vorbeikommen, vielleicht noch ein kleines bisschen größer, wenn es irgendwie möglich ist, aber das ist schon krass, also wir drücken natürlich alle Daumen, dass das nicht passiert, dieses Horrorszenario. Aber ja, das wäre schon brutal, ey. Dann würde das auf einmal nicht eintreten, womit alle rechnen, dass die einfach die nächsten 10 Jahre weiter dominieren, mehrfach Gold holen auf allen großen Turnieren und ja.
Aber waren wir nicht vor ungefähr einem Jahr gesagt, vor 13 Monaten oder so, dass ich es für äußerst fragwürdig halte, warum Andy Mohl plötzlich in der Halle spielt oder so? Ich sag nur, das sind so Sachen, man muss sich halt immer mal entscheiden, man muss auf Verzicht üben und Verzicht scheint dann halt auch in der Freizeit irgendwie Hallenvolleyball zu spielen oder in der Freizeit irgendwie von 30 Metern irgendwelchen Fjorden oder so zu springen ins Wasser in Norwegen. Ja, was denn? Ja, sorry.
Ja, das stimmt. Ist dann halt, die haben schon immer viel Körper, Quatsch gemacht, das stimmt.
Ja, so, und ich weiß nicht, wo das passiert. Wird definitiv nicht beim Wasserspringen passiert sein oder so, aber so eine Hallensaison nach so einer Beachvolleyball-Saison oder so eine halbe Hallensaison nach einer Beachvolleyball-Saison, wo man jedes Turnier bis zu Ende gespielt hat und nur gereist ist, hätte man sich klemmen können, egal wie jung man ist, ob man Anfang 20 ist oder 18 oder halt Anfang 30, sollte man vermeiden, so würde ich das mal formulieren.
Ja.
Naja, aber trotzdem, ey, ich meine, Andi wird das nicht hören, aber gute Besserung.
Ja, also, auf jeden Fall. Und eine gute Sache so passiert jetzt zumindest, Schande. Und da bin ich auch krass gespannt drauf. Und deswegen freue mich auch richtig drauf, da Doha zu folgen in dem Sinne. Weil es wird halt krass und er hat es jetzt wirklich betont und es ist kein Spaß mehr. Und ich habe auch schon genug Videos gesehen. Es ist, glaube ich, wirklich, es ist nicht so weit weg von der Wahrheit. Also Andi Mohl hat jetzt selber auch schon auf seinem Instagram oder auf deren Instagram-Account, hat halt die ganzen Fragen jetzt auch endlich beantwortet. Er hat selber ja ausgedrückt, ich habe eine kleine Verletzung und es hat leider noch nicht ganz gereicht. Ich werde bald wieder fit sein, keine Sorge. Und hat dann aber betont, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, den Christian jetzt mal als Blocker zu sehen. Und er hat halt ernsthaft behauptet, dass Christian Zorum einer der besten 5 Blocker der Welt ist. hat er gesagt und ihn gelobt für seine Technik und vor allen Dingen für seinen unfassbaren Read. Und ich habe jetzt inzwischen schon echt eine große Sample-Size von Christian Zorum als Blocker gesehen. Und das ist halt wirklich legit. Also ich bin gespannt, mir das anzugucken. Ja. Der ist wirklich, also der ist echt hoch, muss man wirklich sagen, und hat da wirklich einen guten Riecher. Also wo auch immer, natürlich wird er wahrscheinlich als Jugendspieler im Zweifel halt viel geblockt haben und da seine Raps gehabt haben, aber dafür, dass er jetzt wirklich jahrelang gar nicht mehr gemacht hat, ist er da wirklich gut unterwegs. Also das wird krass zu sehen. Ich kenne seinen Partner halt kaum. Also das kann ich schwer einschätzen, ja, ob die wirklich zusammen was reißen können.
Ich kenne den, Swain Soulhawk. Ich kenne den. Das wird nicht reichen auf dem Niveau.
Nee, wahrscheinlich
das
ist
das Problem.
Nicht, ne?
Ja. Aber das Element Block könnte, da bin ich auch mal gespannt. Da werde ich mir auch mal ein, zwei Sätze gönnen, um mal zu gucken, wie es, wie der das macht. Aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, durch seine Sprungstabi, so, dass er einfach gerade so einen guten Übergang hat und dann stabil oben in der Luft steht, da bin ich mir sehr sicher. Und dass er einen guten Read hat und eine gute Idee vom Spiel. Ich glaube, die kann er nicht erklären. Ich glaube, Christian Zorum ist ja so einer, der nicht erklären kann, warum er einen guten Read hat. Also es ist nicht so wie Todd Rogers, der da hinten steht und sagt, hier, ich bin der Professor und bla bla, sondern ist einfach, war doch klar, dass er da hinspielt. Weil es ist so in die Richtung, glaube ich, dass es bei Christian Zorum ist. Sein. Aber da bin ich gespannt, ey. Das müssen wir beäugen, Dirk. Das müssen wir uns beide mal aufschreiben, das wird sagen gucken.
Auf jeden Fall. Das wäre mal perfekt hier für so Stream-Content auch, was? So ein bisschen Blog von Christian Zorum, dann mal im Nachhinein mal ein bisschen auseinanderklabüstern. Da kannst du wieder ein bisschen zeichnen da auf deinem Board. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich habe auch gerade, bei den Frauen ist ja schon die Quali-Liste auch raus. Also was für ein Draw es da jeweils gibt, also da kann man aus deutscher Sicht ja zumindest sagen, Kötzinger-Schneider spielen, glaube ich, gegen Winner, ja, einmal Team Norwegen, Helland Hansen-Lunde und dann Chainova Lodej aus Polen, also das ist, denke ich mal, ein relativ dankbares Draw, da spricht relativ viel dafür, dass die beiden dann tatsächlich ins Main-Draw einziehen könnten. Krass ist halt, wenn man da einmal guckt, Clay Sponsel, die sich auch über die Country Quota überhaupt
spielen
reingeboxt
gegen Holland,
haben,
oder was?
Die spielen halt gegen Holland. Also es ist beidseitig krass. Ich meine, nachdem wir jetzt beim Nations Clash diese Storyline geschürt haben und gesagt haben, Alter, hier, das ist hier the next big thing auf der Welt und so weiter, die müssen jetzt erstmal in Runde 1 der Quali gegen halt die Konkurrentin, gegen die Van Driel-Schwestern dann einfach mal ran, die ja ebenfalls sehr sein sollen. Also das wird heftig. Mhm. Da boxt sich erstmal Holland gegenseitig aus der ersten Runde und dann der Sieger halt gegen ja ebenfalls ein absolutes Top-Team da in der Quali. Also
das wird beidseitig krass.
Stell dir mal vor, Clay Sponsel gehen dann tatsächlich aus der Quali raus, weil sie gegen so ein junges, verrücktes Team aus Holland rausfliegen. Oder halt auch andersrum, ne? Was das dann auch mal wieder für ein Dämpfer ist, nachdem du beim Nations Class irgendwie die Top-Teams Europas rasierst, dass du dann auf einmal nach Doha fährst und nach einem Spiel dich wieder verabschieden darfst. So. Oder nach zwei dann vermutlich. Also das wäre auch heftig.
Ja, oder sie verlieren halt schon gegen ihre Landsfrauen.
Kann sein. Kann locker sein, ja.
Oh mein Gott. Ja, das ist dann schon wieder so, wenn du dir auch die Quali anguckst. Das ist jetzt übrigens der Inbegriff, also wenn du dir die Teilnehmerfelder mal anguckst, ne, das ist der Inbegriff von klar. Was natürlich zugutekommt, ist, dass es keine Kataris gibt im Hauptfeld. Das heißt, drei Slots sind schon mal weg. Dadurch rutschen auch viele ins Hauptfeld rein bei den Frauen. Dann sind immer noch so ein paar verletzt, Borger Sude. Aber das ist bei den Männern auch so, dass ein paar nicht mitspielen. Was halt richtig heftig ist, finde ich, ist halt, du siehst, wie dünn es dann hinten raus bei den Frauen wird. So ab Platz 15 schon, da wird es dann dünner mit dieser erweiterten Weltspitze. So, oder ab Platz 10 wird es weiter mit der erweiterten Weltspitze. Und dann so ab Platz 25 oder so, merkst du halt, wie es dann doch wirklich dünner wird, auch von der Qualität. Also das finde ich halt nochmal, das möchte ich, also das ist jetzt nichts, das ist jetzt kein Frauenbashing oder so, aber du merkst halt einfach, dass diese, wenn du in diese Meldeliste bei den Männern guckst und dir da die Quali anguckst, da denkst du so, wo hört das bitte auf? Es fehlen 10 Teams, ja, und du hast immer noch so irgendwie so ein Simon plötzlich aus Brasilien an 14, klar, spielt mit Fabio, den man nicht kennt, aber hast halt einfach, also wirklich nur gute Spieler, Liko Letov, Bikanov oder sowas noch an 11 in der Quali, wo du denkst, okay, die haben letztes Jahr Halbfinale, 3 Sterne, China und was auch immer alles gespielt und sowas. Die Belgier sind da im Bernsten Mohl, sind noch Mitte Quali, müssen da irgendwie K.O.-Spiel gegeneinander spielen, Belgien gegen Norwegen oder so bei einem vermeintlich schlecht besetzten 4-Sterne-Turnier. Und das finde ich halt, das ist halt heftig, wenn man da so hinguckt und denkt so, okay, krass, wie viele gute Beachvolleyball-Teams gibt's denn bitte mittlerweile bei den Männern? Also wirklich gute und dann natürlich sau viele sehr gute. Das ist so krank. Mhm. Das wird jedes Jahr schlimmer. Jedes Jahr. Weil dann rutschen jetzt ja plötzlich auch solche Mexikaner, die ja letztes Jahr in Doha so durchgestartet sind. Die hast du dann plötzlich drin und so weiter und so fort. Also das ist schon brutal. Und am Ende ist übrigens die Storyline eingetreten, die ich angekündigt hatte. Born Crab wäre natürlich auch ins Hauptfeld nachgerutscht.
Das ist so krass, ne? Die müssen sich da so den Arsch abbeißen. Das ist der Klassiker, ey.
Ja. Naja. Aber jetzt weißt du, dadurch, dass das abgesagt wurde, weil die halt nicht nachgerutscht sind, weil die nach der Kantikote rausgeschmissen wurden, weißt du, wer nachgerutscht ist? Dopplerhorst. So,
dann ist perfekt gelaufen, dann ist alles gut.
Ja. Aber sonst wären da halt Crabborn dann drin gewesen. Ist schon, das ist, jetzt ist es nochmal unglücklicher, als es eh schon war, finde ich. Mhm. Ja. Aber so ist es nun mal. Die Amis machen Kantikote und Ich sag mal so, in Deutschland orientiert man sich ja jetzt wieder daran.
Ja, jetzt doch gelesen, auch. Jetzt sagt man doch wieder überall, dass es doch perfekt ist, dass Country Quota doch eine super Sache ist. Von daher wird jetzt in Deutschland auch bald wieder der Fall sein. Das ist gut. Wir können das auch ausrichten für euch übrigens. Also wir haben da so einen gewissen Sender, so einen Sportsender mit vielen Followern. Können wir auch senden, so eine Country Quota. Aus Düsseldorf am besten, aus der Mitsubishi Electric Hall.
Ja, könnte man theoretisch machen. Ja. Praktisch bin ich mal gespannt, was das an meinen Frauen gibt, weil man hört jetzt munkeln gerade. Man hört munkeln, dass es halt, nein, man hört nicht munkeln, es wird wahrscheinlich stattfinden, so würde ich das mal formulieren, dass ab Mitte April wohl 2-3 Wochen in Cancun am Stück, also 2-3 Wochen Cancun am Stück, jede Woche 4-Sterne-Turnier. Einfach ganz stumpf durchgezogen wird in einer Bubble. Also bist dann 3,5 Wochen eingeschlossen in Cancun und bist mit einem privaten Strandstück und musst halt dann, kannst dann 3-mal Turnier spielen währenddessen. Das ist so die Idee. Am selben Spot. Richtig stumpf, oder? Das ist das Stumpfste, was es,
ja,
das Stumpfste,
natürlich,
was es gibt.
Aber gut, ich meine, die wenigsten werden sich beschweren, wenn es tatsächlich so läuft, mal so 2-3 Wochen schön ein bisschen Cancun und dann ein bisschen mit gutem, ja, Beachvolleyball zu machen. Aber es wird ja auch ein bisschen was anderes, klar. Es wird ja dann auch wieder Michael Bublé sein und so weiter. Aber es ist, ja, gut. Irgendwie draus machen, ne? Wenn es stattfindet, sage ich Respekt.
Ja, ich finde es halt heftig, weil die Infos sind jetzt, also ich kriege das ja immer so ein bisschen mit, auch in Doha jetzt gerade. Also vorher mit Bubble und sowas alles, halt Hotelzimmer kostet pro Nacht irgendwie $205. Ne? Das ist krass. Also pro Team so. Klar, da ist dann Essen und alles drin, logisch. Aber was halt geil ist, wenn du parallel in demselben Hotel bei Booking guckst und das halt $49 kostet. So, weil die, also, weil halt die FAVB dann einfach so einen Preis festlegt, um wirklich auch ein bisschen, also erstmal die, natürlich das Essen und sowas alles reinzukriegen und so weiter und so fort, weil dieses Jahr halt einfach teuer wird und das wird dann auf die Spieler umgemünzt. Und wenn du dann so guckst, jetzt waren auch so richtig geilste Stories aus Doha, waren auch die Teams kommen am Flughafen an und da ist irgendwie so ein ATP 240er oder sowas ist parallel, schön irgendwie in so einem Mercedes, was weiß ich was, Limousine, ja, oder so, werden die Spieler abgeholt. Und die Österreicher werden so in so einem ranzigen Bus irgendwie in ihrer 12er-Crew, wo sie die Koffer noch auf den Schoß packen müssen oder sonstiges, müssen die noch. Also das ist schon witzig, wo unsere Sportart hängt. Und jetzt wird die ganze Zeit gesagt, dass die FAVB so auch so unmenschlich viel Kohle investiert, um die Turniere stattfinden zu lassen und sonstiges. Dann sage ich immer so, ja, liegt auch daran, dass da die letzten Jahre einiges verpasst wurde. Und deswegen muss man jetzt halt mal in die Tasche greifen, um überhaupt noch irgendwie Turniere stattfinden zu lassen. Ja, deswegen, das ist das, was gerade passiert. Ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass ich jetzt gerade nicht den Hustle habe irgendwie oder mich gar nicht so verpflichtet fühle, irgendwie 2,5 Monate jetzt irgendwie von Bubble zu Bubble durch die Welt zu reisen und da Abertausende von Euro auszugeben. Letztes Jahr hätte ich mich verpflichtet gefühlt dazu. Dieses Jahr ist das ganz entspannt. Deswegen gucke ich mir das schön aus gesunder Entfernung an. Ich fühle mich ganz wohl in der Situation, wie du dir vorstellen kannst.
Das ist ja auch nicht geil, wenn man jetzt mal die ganzen Stories da mal verfolgt und so. Das ist schon, also die Experience, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch verbunden wird mit irgendwie, man kriegt einen aufs Maul und muss wieder nach Hause dann relativ schnell. Das ist auf jeden Fall ungeil momentan, muss man sagen. Was
ja,
ich geil,
stell dir mal vor, Cancun, du machst 3 Wochen am Stück, einmal kurz, vergiss deinen Gedanken nicht. Du machst Cancun, spielst Dienstags Quali, scheidest aus. Wartest bis zum nächsten Dienstag Quali, scheidest aus. Wartest bis zum nächsten Dienstag Quali, krass, scheidest aus. Bis 3 Wochen
in der Bubble. Du kannst auch nicht mal gescheit Urlaub machen parallel.
Nee, genau. Ja. Und zahlst einfach pro Tag dann $100 oder sowas, weil du in dieser Bubble bleiben musst. Zahlst $100 bis am Ende wie 20 Tage da gewesen, bis mit Flügen und was weiß ich allem, bis du irgendwie $3,000 ärmer hast, 3-4 Spiele in Cancun gemacht und warst die ganze Zeit am selben Strand und am selben Hotelzimmer irgendwie eingeschlossen oder so. Das ist der Preis. So verbringst du dann deinen April, Mai als Beachvolleyballer, wenn du irgendwie den großen Hustle machst. Das ist schon echt. Also klar, jeder muss gerade Tode sterben und ich sage immer noch ein Privileg, dann Beachvolleyball spielen zu können, keine Frage. Aber das ist schon heftig, ey. Wenn ich mir das so anhöre, denke ich so, oh mein Gott. Und jetzt wird Tommy, kommt ja jetzt zurück aus dem Trainingslager, der wird aussagen, oder Sven, die werden auch sagen, ja, welche Turniere spielen wir denn jetzt? Dann sagen wir, ja, ich sehe mich nicht 3 Wochen in Cancun abhängen. Also ich sehe mich natürlich 3 Wochen in Cancun abhängen, aber nicht, um auf die nächste Quali zu warten, so.
Ja. Halt da bin ich gespannt.
Bin mal gespannt.
Was, wie das so angeht. Was auf
Tommy keine
so
dummen
sagt.
Ideen.
Ja, wie viel Bock Sven hat und wie hungrig Sven ist, irgendwas zu machen und so. Das wird schon interessant, wie er das angeht, die ganze Thematik, ja.
Oh, auf das Gespräch freue ich mich schon, weil da muss Sven erstmal sagen, was er für Bedürfnisse hat und das stellt sich immer als schwierig dar, weil der das nicht so richtig, der wird ja immer alles machen, also der gibt das, wenn das vorgegeben wird, zieht er das halt durch, das ist ja das Geile an Sven, dass er dann einfach stumpf durchzieht, also dass er da halt nichts hinterfragt und 100% macht und auch 100% vertraut, also wenn Tommy und ich sagen, das und das ist sinnvoll aus den und den Gründen oder so, dann wird er sagen, ja 100% und dann go. Und dem wäre es egal, er würde auch 4 Wochen nach Cancun fliegen für 3 Spiele. Das ist ihm halt völlig egal. Gut, der fliegt ja auch so nah an der Sonne oder was auch immer. Bei dem spielt ja auch Geld keine Rolle oder so. Dem ist es ja egal, dass er da 5.000 Euro dann verbrennt. Ne? Naja, so ist es halt.
Ja.
Jetzt ist auch heftig die Situation, dass er eine Rechnung schreibt und ich ihm jetzt das Preisgeld überweisen muss. Das ist eine witzige Situation. Der schreibt einfach eine Rechnung an, ja, und ich muss ihm das Preisgeld überweisen.
Der würde es gar nicht merken. Lass das einfach im Haus,
das
Geld.
Mach ich auch nicht. Sven, du kriegst dein Preisgeld nicht.
Ja,
so.
Ich würde sagen, da kann er auch mal für einen guten Zweck mal einfach was wieder drin lassen im System. Das
ja, so jetzt sag du, sorry, ich hab dich zweimal unterbrochen, Mann.
Nee, es war nur so eine kleine Sache, aber ich finde es einfach so geil, ich freue mich ja auch drauf. Deswegen, also warum machen das die Leute? Weil sie im Zweifel auch einfach hungrig sind, wieder auf Wettkampf und auf Competition und so weiter. Und ich habe ja auch Bock, also ich muss schon zugeben, dass ich echt Bock habe. Seit Doha ist leider ein scheiß Turnier dafür. Ich bin auch wieder gespannt, Berichterstattung und so weiter. Es wird wahrscheinlich wieder scheiße, aber ich habe auch richtig Bock, halt das zu konsumieren und mir das anzugucken, so ein paar Storylines. Gibt ja auch viele schöne kleine Stories, so sei es auch selbst, mal gucken, ob sie durch die Quali kommen, aber mal zu schauen, was auch jetzt wieder hier nach jetzt wieder ein Jahr ist ins Land gegangen, so eine Botscharowa da bei den Russinnen da jetzt macht, da diese Mutantin, die jetzt da eigentlich auch droht zu explodieren und dann in den nächsten 10 Jahren richtig krank zu rasieren. Jetzt natürlich bei den Männern mal gucken, was hier die jungen Schweden machen, die ganz Verrückten und so weiter. Und so diese kleinen Geschichten einfach, du guckst bei Instagram nach, Mirko Gerson und Adrian Heidrich gehen das erste Mal trainieren. Mit wem trainieren die? Mit wem haben die sich als Sparringspartner ausgesucht? Die Grimald-Brüder. Das ist halt da einfach sich wieder dieses, also so, das ist halt, ne, während Mirko und Esteban Grimalta oder wie heißt Esteban, er, genau, sich da ein bisschen entspannen, können sich die anderen da, die größten Kneipenschwinger der Welt, können sich gegenseitig die Bälle um die Ohren karren. Also das fand ich so geil zu sehen, dass die beiden, natürlich ausgerechnet die beiden zusammen trainieren, ja.
Ja, das war abgestimmt, das war geskriptet, für einfach nur fürs Fame, für die Viralität auf Instagram.
Was wollen wir trainieren? Ja, ich gehe auf Coole. Du auch? Ja, okay.
Alles klar, 2 Stunden Coole, Metabälle zuspielen. Mirko steht da und spielt Metabälle zu.
Mein krass, Gott, ey.
Ja. Was haben wir noch, Dirk? Wir müssen hier, das ist doch wieder so ein bisschen so eine Drecksepisode hier mit abarbeiten. Ne? Jeder wundert sich auch, ist auch geil, jeder wundert sich, wann kommt denn endlich das Teilnehmerfeld für die German Beach Trophy? Kommt jetzt noch nicht.
Nee.
So.
Ja, jetzt das stimmt. Nicht. Aber kommt morgen, ist die gute Nachricht. Also für alle, die jetzt schon am Sonntag hören, kommt morgen tatsächlich, weil wir haben uns was Kleines ausgedacht. Wir wollen das morgen mal so ein bisschen was offizieller machen. Wir machen da quasi so, es ist so eine moderne PK, sagen wir mal dazu. Also es wird eine kleine Pressekonferenz. Wir leaken morgen auf Jobs vor, on stream, um 20 Uhr am Montag, leaken wir das Teilnehmerfeld. Also alle, die jetzt noch rechtzeitig zuhören, müssen da mal ganz dringend sich den Abend freischaufeln und da 2-3 Stunden mit uns verbringen. Also wir stellen euch da einfach schön die Teams vor, werden da virtuell zusammenhängen. Daniel wird ein bisschen Regie machen. Aber wir werden auch mal schauen, dass wir vielleicht 1-2 Teams per Call uns irgendwie mal dazuschalten und 1-2 Aussagen bekommen. Und das ist wirklich, ich hatte ja auch, also ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst davor, wie es jetzt gewesen wäre, wenn das Teilnehmerfeld entweder halt sehr, sehr ähnlich wird im Vergleich zum letzten Mal oder vielleicht sogar schlechter, weil jetzt vielleicht 1-2 Teams rausfallen oder so. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Also es ist richtig
ganz,
geil
ganz
geworden.
Ganz im Gegenteil.
Es ist eher besser geworden und es ist halt auch nice, weil halt wirklich Teams da sind, auf die man sich richtig freuen wird. Also das ist, also seid mal gespannt. Das sind jetzt natürlich schon mal 1-2 Leaks, dass wir schon mal neue Teams dabei haben. Aber das wird auf jeden Fall ganz geil. Also guckt auf jeden Fall morgen unbedingt vorbei um 20 Uhr. Und ansonsten alle, die es jetzt am Dienstag hören und sich denken, oh fuck, hab ich verpasst, gibt ja immer noch ein Wort. Dann jetzt mal ganz schnell ins Wort reingrinden und sich da mal anschauen, dann kriegt ihr da auch die News.
Weil das bin ich, also da bin ich wirklich, ich war am Anfang genauso skeptisch wie du und jetzt sind wir in der Situation, habe ich mir heute nochmal Gedanken drüber gemacht, haben wir gestern nochmal zu telefoniert, Daniel und ich, wir sind jetzt in der Situation, wir brauchen schnellstmöglich, wenn wir es jetzt schaffen, regelmäßig diese Turniere stattzufinden, wirklich eine transparente Lösung, um das Teilnehmerfeld zu bestimmen.
Das ist echt tough, wie man absagen muss inzwischen schon, ne? Das ist wirklich krass.
Ja, und bei wem man absagen muss, genau. Ja. Und deswegen, da sage ich jetzt auch schon mal ganz, ganz offen, soweit sind wir jetzt noch nicht. Ne? Soweit sind wir jetzt noch nicht. Und dann alle Teams, die jetzt vielleicht abgemeldet, denen abgesagt wurde oder so, da tut uns auch jedes Mal in der Seele weh. Kostentechnisch ist das nicht anders möglich. Wir können nicht mehr Teams zulassen. Da das einfach immer noch trotz einem richtigen Gönnersponsor und 2 anderen Sponsoren, die eingestiegen sind, da kommen wir ein andermal zu, ist das wirklich auf ganz, ganz dünnem Eis gebaut, so das Konstrukt. Deswegen können wir das nicht irgendwie vergrößern, das Teilnehmerfeld. Aber wir müssen da irgendwann mal eine transparente Lösung machen. Und wenn die transparente Lösung ist, dass jeder von uns, von unserem Inner Circle, eine Wildcard vergibt. Und dann weißt du einfach, wer schuld ist. So, weißt du, was ich meine? Also zur Not ist es halt das. Ich habe natürlich jetzt eine Schnapsidee, so dir so ein Ding zu geben, weil dann lädst du immer nur deine Bierpartner ein, so deine Bierbuddies. Aber wir müssen uns definitiv Gedanken machen, wie wir diese Teilnehmerfelder zusammensetzen. Es wird dann leichter, wenn wir über längere, also vor allem mit längerem Vorlauf diese Turniere, weil jetzt 2,5 Wochen vorher announcen und 12 Tage vorher irgendwie das Teilnehmerfeld bekannt geben, ist halt auch knapp. Ne? So, da schreibst du, ihr müsst euch das so vorstellen, Leute, wir schreiben denen eine E-Mail und sagen, ey, wir können ab dem 17.03. wieder starten mit der Hinrunde, die Woche danach Rückrunde, danach Playoffs. Wer hat Bock, sagt schon mal Bescheid. So, dann sagen wir, yo, jetzt ist bestätigt, wir starten wirklich. Dann gebt uns jetzt bitte wirklich finale Rückmeldung. Das ist jetzt gerade der Prozess, der bis jetzt gerade quasi stattgefunden hat. hat und jetzt haben wir das Teilnehmerfeld festgezurrt, müssen den Leuten jetzt absagen und das 12 Tage vorher. Ne? Das ist nicht optimal, das wissen wir selber. Das ist eine schwierige Zeit und ich hoffe, dass die Spieler uns dafür nicht aufs Dach steigen, weil das aktuell einfach gerade so von der Hand in den Mund ist. Aber wir müssen definitiv irgendeine Struktur entwickeln und eine Transparenz entwickeln, wie wir so Teilnehmerfelder bestimmen, weil sonst wird es schwierig.
Ja, 100%. Aber andererseits ist es aber auch ein gutes Gefühl, irgendwie festzustellen, dass ist jetzt auch so einfach für die Spieler dann halt nicht nur so ist, so, ah, nehmen wir jetzt hier dieses Beach-Trophy-Ding mit, also wollen wir da spielen, sondern dass es halt eher auch langsam Richtung Privileg geht. Natürlich zur aktuellen Zeit, dass man überhaupt bei so einem geilen Event spielen darf, aber das ist ja auch schön. Also wenn das jetzt längerfristig was ist, worum man sich dann reißt und froh ist, wenn man da zugelassen wird, ist ja eher dann Lob für uns so, ne?
Ja, absolut. Aber trotzdem, du weißt ja, was ich meine. Trotzdem muss es irgendwann mal eine transparente Lösung
geben. Ja, nicht 7 Tage vorher absagen. Das stimmt schon, ja.
Nein, das funktioniert halt nicht. Ne? Aber schauen wir mal, wo das hinführt. Ja, das machen wir morgen. Ich freue mich drauf, Dirk. 20 Uhr haben wir gesagt. Montag 20 Uhr. Auf Drops 4.
Das ist krass. Die Zeit rennt ja jetzt schon wieder so heftig. Ich meine, wir spulen jetzt mal vor. Ihr hört es jetzt wahrscheinlich, der Großteil hört es jetzt irgendwie am Montag oder so, weil ihr ja eh damit rechnet, dass die Episode Montag kommt. Und einfach in einer Woche ist es schon fast halt wieder soweit. Dann werden wir in der Episode halt schön auch nochmal alles rekapitulieren, werden unsere Prognosen wie immer raushauen und nochmal schön in der Episode über ja die ganze Action, die dann wieder auf uns wartet während der Beach Trophy, werden wir dann eingehen. Aber das ist krass. Und dann rollt einfach ein paar Tage später schon wieder der Ball. Junge, Junge, Junge.
Ja, das ist heftig. Aber ich habe jetzt, also ich war ja kurzzeitig, also letzte Woche war ich so kurz, so, weil wir mussten halt dieses ganze Rumrechnen, Kosten kalkulieren und sonstiges machen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, jetzt nochmal so ein toxisches Event in Anführungsstrichen, also ein toxisches im Sinne von keiner wird Geld verdienen, so, weißt du, also von uns, außer die Spieler, die verdienen natürlich wieder Geld und dann habe ich aber auch in jedem Call mit den Jungs und so und alle haben einfach gesagt, ja bitte, lass machen, weil ich habe halt gesagt, wir machen das nur, wenn wieder alle 100% dabei sind, weil wir können es auch nicht erlauben, ein schlechteres Event zu machen, beziehungsweise mit weniger Action, mit weniger Konnektivität dabei zu sein, so, und dann kam plötzlich von allen, nee, auf jeden Fall machen. Und ich so, okay, krass, bist du gerade der Einzige, der das irgendwie langsam, also anscheinend bin ich das kommerzeste Schwein von allen und sage, irgendwann muss das mal auf richtig gesunden Füßen stehen. Ich meine, ich habe eigentlich am meisten Zeit jetzt so von der Liquidität her habe ich am meisten Zeit, um dann noch 1-2 Jahre so durchzuziehen. Aber ich dachte eigentlich, irgendwann müsste das mal kommen. Aber anscheinend ist jeder noch besessen genug, das weiter nach vorne zu treiben. Und das finde ich mega geil. Deswegen könnt ihr euch zu 100% freuen, dass das nochmal genauso geil und wahrscheinlich sogar besser wird, weil Ernie bestellt schon wieder fleißig Pakete und so. Das heißt, das Bild wird besser und so weiter und so fort. Ja, das ist krass. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ja, also besseres Teilnehmerfeld haben wir. Wir werden nochmal bessere Technik haben. Wir sind wieder 3-4 Eventwochen schlauer. Ich bin gespannt, wie viel wir davon umsetzen können.
Aber es wird wie immer auch einen soliden Freischwimmer, so ein Bronzeabzeichen wird es auch wieder geben, ja, noch am Vortag. Wenn es doch wieder losgeht, wenn Daniel wieder ins Schwimmen kommt. Da hat er 1-2 Erneuerungen, hat er dann, 1-2 schöne Spielereien hat er eingeführt und die Basics wieder komplett über den Haufen geworfen.
Also klar, On-Call Mike wird nicht funktionieren. Ja,
natürlich nicht. Das wird es nicht geben.
Scheiße, ey. Mhm. Ja, aber das stimmt, du hast recht, 9 Tage, dann geht's los.
Ja, ist krass.
Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe hier Doha, kann ich mal durchstreichen? Ich habe wieder so einen Zettel geschrieben. Ich wollte dich noch auf dein Ohrring und deine Brille ansprechen, Dirk. Ja, hast du dazu noch irgendwas zu sagen?
Nö, ist sehr, sehr gut einfach.
Also du hast jetzt einen langen Ohrring, habe ich das richtig gesehen?
Ja.
Mhm. Also der hängt so am linken Ohr oder
ist,
so hängt der
runter? Ist rechts sogar, weil rechts früher abgeheilt ist. Also theoretisch hätte ich für den anderen auch einen, aber auf beiden lang ist ein bisschen zu krass. Also eine Seite kurz,
trägst
eine Seite
jetzt
lang.
Immer so?
Ja, also meistens momentan, ne? Ja.
Und wie lang ist der so?
2 Zentimeter oder so, der ist nicht so lang. Das ist wirklich nicht so schlecht.
Der hängt dann so am Ohr runter.
Ja, das ist gut.
Und was ist, wenn du diese Kopfhörer hast und dann liegt der doch dann so oder liegt...
Ja, mit unseren Headphones kann ich das, glaube ich, muss ich mal schauen. Das wird schwer umsetzbar sein. Also da muss ich wahrscheinlich drauf verzichten. So mit Kopfhörer drüber, bei meinen, die ich habe, dann kann ich immer so, dann guckt unten quasi das Ohrläppchen raus. Das ist in Ordnung, aber da wird das dann schwer. Und die Brille ist wirklich unterschätzt. Also ich werde jetzt nicht Werbung für diese Mini-Kooperation machen, die das dann im Endeffekt auch ist. Aber die Brille ist wirklich nicht schlecht, Alter. Also muss ich schon feststellen, dass hier so diese, ich meine, du kennst es ja inzwischen auch, wie gesagt, hier so zweistellig Stunden vor den Screens einfach die ganze Zeit, hat mir jetzt schon geholfen. Also Thema so ein bisschen Kopfschmerzvermeidung und so weiter, es funktioniert tatsächlich.
Ja, aber dann sag doch mal, was ist das, ne? Blau irgendwas?
Blaulichtfilterbrille, also ohne Sehstärke, ganz normal. Aber halt mit so einem Blaulichtfilter integriert. Ich meine, klar, es gibt auch Blaulichtfilter bei euren Geräten. Wie gut die das denn machen, das ist dann die Frage. Aber mit der Brille, das ist so, ja, Und führt immer wieder dazu, wie gesagt, das ist auch gar nicht schlecht, weil das ist dann mehr noch so wirklich on-stream eine Persona, dass man dann auch ein bisschen merkt, weil das ist ja letztendlich auch, die Leute nehmen ja gerne immer jeden einzelnen Satz für bare Münze und wenn man sich jetzt so ein bisschen aktiv verkleidet on-stream quasi, verstehen die Leute vielleicht auch, dass man zu einem gewissen Prozentsatz auch quasi ein wenig Kunstfigur ist und man im Zweifel auch einfach mal nicht ganz so empfindlich sein sollte bei jeder einzelnen Sache, die einen direkt wieder mitten reintriggert.
Okay, ja. Also die Brille, okay, akzeptiere ich. Ne, das mit dem Ohrring, das verstehe ich nicht. Wer hat dich da
die schon immer.
Oder was ist da
nix,
die Idee?
Nee, es war schon immer der Plan. Ja, es war schon immer der Plan. Wollte ich aber mit 14 schon.
Also die meisten sind immer so, du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, die meisten Ideen, die man 14 hat, sind ja dann, guck mal mit 30 drauf und denkt, oh, das war eine scheiß Idee. So, ja. Und du bist jetzt einer von denen, der sagt, nee, wollte ich mit 14 schon haben, mache ich jetzt.
Ja, denke so, ich, werde ich viel früher machen sollen.
Meine Frage. Ja, okay. Also ziehst du jetzt durch. Das ja. werde ich nie verstehen, Mann.
Ja,
das okay. werde ich nie verstehen. Na ja, gut. Könnt ihr Dirk ja mal dann ab nächste Woche, wenn er dann auch bei der Beachstoffi trägt, dann könnt ihr mal Feedback geben.
Ist so.
Ja, und den schön triggern. Ich glaube, da kriegen wir dich.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, die ganze Zeit. Doch, ich glaube, nee. Da kriegen wir dich mit.
Nee,
da,
auf
doch,
keinen
bin
Fall.
Bin mir sicher.
Nee.
Nee?
Zu stabil. Hm.
Was ist dein Feedback? Was sagt deine Frau dazu, dass du mittlerweile weiblicher rumläufst als sie?
So ein Quatsch, Alter. Das ist überhaupt nicht so, einfach null weiblich, finde ich. Also das ist wirklich, also wenn man so da drauf guckt und da direkt wieder mal weiblich ist, ist das aber ein sehr altmodisches Konstrukt. Also das muss ja einfach...
Ja, natürlich.
Ja, nee, das ist völliger Quatsch. Nee, es ist wie immer. Am Anfang okay. äußerst skeptisch und auch eher so, also im Vorhinein negativ und jetzt im Nachhinein positiv, weil es, ich meine, wie gesagt, also... Bisher das Feedback war auch, ist natürlich meine Community so on stream, aber Feedback war bisher gut. Also Hauptsache ist ich bin zufrieden, deswegen der Rest ist mir egal. Aber ja, ich würde sagen, das passt zu mir und dann bin ich safe.
Okay.
Dich würde ich da jetzt auch nicht drin sehen. Ich will jetzt dich nicht influencen und sagen, dass du dir so ein Ding machen sollst. So. Da gibt's ja schon noch Unterschiede.
Nee, aber übrigens, ach so, danke, dass du mich so oft an meine Sachen erinnert hast.
Dummes Arschloch. Das Fuck, Alter. Direkt rausgeflogen drei wieder Themen als Live-Manager. Auto neu. Ja. Du sollst die Fäden rausmachen. Fuck, das dritte habe ich vergessen. Die Rollläden, ja, damit du irgendwann mal wieder auf den Ball hängen kannst, ja.
Ja, pass auf, ich mach Update jetzt. Okay. Ich mach Update. Dienstag kommt der Rollladenmann.
Wichtig.
Wichtig. Ganz wichtig. Kfz kriege ich jetzt morgen einen Anruf, wann wir das überführen und an was auch immer machen können. Da habe ich anscheinend einen neuen Sponsor gefunden.
Werde ich dann nochmal genauer erzählen. Was kriegst du jetzt Neues?
So einen SUV-artigen. Wahrscheinlich läuft, also ich wollte einen Hybrid, so, ne? Also so ein Mild-Hybrid, das ist ganz geil. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Diese Mild-Hybrids, die fahren irgendwie bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, fahren die dann halt, ne?
Ja,
Elektro und was auch immer. Und dann laden die sich aber, wenn die das nicht machen, automatisch wieder auf. Das heißt, du musst sie nicht laden. Also das war mir halt wichtig, weil ich hier jetzt nicht so geil irgendwie eine Steckdose habe oder was auch immer, außer in der Garage, aber da fahre ich meistens nicht rein. So, und deswegen werde ich wahrscheinlich, also aktuell gibt es da zwei Möglichkeiten, aber ich tippe mal, dass dann so ein Ford Kuga wird, mit so einem Mild-Hybrid. Mhm. Gutes Kfz. Gefällt mir gut, der neue. Okay. Ja. Bin ich gespannt, wenn das wird, aber das kann ich nochmal genauer sagen. Aber da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich da. Und ich habe zumindest schon mal ich habe es jetzt geschafft, mir 2 Minuten Zeit zu nehmen. Es hat wirklich nur 2 Minuten gedauert. Und gescheite Bilder von meinem Ohr zu machen und das mal meinem Doktor zu schicken. Beziehungsweise ich schicke es ihm morgen, weil ich ihm am Wochenende nicht behelligen wollte. Und dann wird er mir dazu Feedback geben und sagen, komm vorbei oder nicht. Aber dann habe ich das zum. Also ich bin bei allen drei Sachen aufgrund deiner Zuarbeit und aufgrund deiner Erinnerung bin ich super vorangekommen. Vielen Dank, Dirk.
Gut.
Nein, das Gute ist, das waren wirklich Leute hier aus der Community, die einfach so, haben irgendwie auf eine Story reagiert oder so. Dann habe ich zurückgeschrieben, so, ist so oder was auch immer. Und dann haben die gesagt, aber übrigens, hier, denk dran, ne, Rollläden und Auto und sonst. Ich sage, ja, ist in der Mache, alles gut. Also die Community hat dich wieder
den Arsch gerettet, Dirk.
Ja. Ansonsten, ich habe noch eine Info, dann kannst du auch abklemmen hier, Dirk.
Perfekt.
Und zwar haben wir jetzt die letzten Wochen, und deswegen möchte ich da einfach jetzt schon mal einen Shoutout draus machen, ab Mitte April gibt es bei uns einfach Feldhockey. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern letzten Spieltag Feldhockey. Ja, der Regular Season, dann gibt's die Viertelfinals und dann gibt's das Final Four in Mannheim, Männer und Frauen, komplett. Alle 4 Halbfinals, Männer und Frauen und die Finals am Sonntag, am 8.9. Mai, gibt's komplett auf Tops 4. Und warum ich das so euphorisch erzähle, ist, weil, und das kann ich jetzt, der Hockeyverband ist bisher, sind die geilsten Typen der Welt überhaupt. Bisher waren es wirklich leider nur Typen, mit denen ich gesprochen habe, deswegen sage ich jetzt bewusst auch Typen, sind die geilsten Typen, die ich jemals in Sportverbänden kennengelernt habe, weil die einfach gesagt haben, ja, SWR möchte übertragen, aber wir wollen das viel lieber mit euch machen. Das heißt, in der Geschichte von Drops 4 ist das erste Mal passiert, eine Sportart kommt auf uns zu und sagt, wir wollen lieber einen geilen Stream mit euch, mit Vor- und Nachbericht und Tamtamtam auf modern. Und dann, dafür schießen wir das Fernsehen dann auch ab. Dann müssen wir nur zusehen, dass wir es irgendwie refinanziert kriegen. Boom. Das ist ein Meilenstein, Dirk. Mhm. Ja, das ist krass. Das ist richtig krass. Deswegen Shoutout an den Deutschen Hockeybund, vor allem an den Mannheimer Hockeyclub. dass die da so viel Vertrauen in so eine Rumpeltruppe wie uns stecken. Aber das wird geil. Da sind wir. Du bist nicht tief drin im Feldhockey, ne?
Gar nicht wahrscheinlich. Nee, das kann ich nicht behaupten.
Ja, ja. Also bei mir geht's halbwegs, aber trotzdem müssen wir das wird geil. Ist viel zu früh, Leute. Wir werden erstmal noch 3 Wochen Beachvolleyball zelebrieren, keine Sorge. Aber dann in dieser Beachvolleyball-leeren Zeit, sage ich euch, da könnt ihr euch auf was freuen, weil das ist eine Sportart. Ich weiß nicht, ob du Kontakt schon mal zu Hockeyspielern hattest. Das sind alles coole Typen, coole Frauen. Das sind richtig, ich meine sowieso, ich glaube, das ist die gebildetste Sportart von allen mit dem höchsten Durchschnittseinkommen und sonstiges. Also auch, man kann fast sagen, ein bisschen versnobbt, aber halt auch alle wirklich gescheit mit einer Portion Verrücktheit gekoppelt, ne? Weil ist ja nicht, man, jeder kennt die Geschichte irgendwie mit dem, ich glaube, das war 2012, ne, wo die aus London zurückgefahren sind mit dieser MS Deutschland oder sowas und die Hockeyspieler nach ihrer Medaille oder so komplett das Schiff zerlegt hatten. So ein Ding ist das nämlich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir mit dem Hockeyverband jetzt so ein Ding losgetreten haben. Das war viel Arbeit, aber entspannte Arbeit. So kann Verbandsarbeit laufen. Das gefällt mir gut. Das hat nur schon mal so ein Vorwegplug, Dirk.
Solider Teaser.
Ja, ey, komm, ist das nicht, was löst das in dir aus, wenn wir sagen, die schießen das Fernsehen ab, weil die mit uns arbeiten wollen? Ich find's geil.
Ja, natürlich. Das ist schon, also, ja, es ist immer so ein bisschen bittersüß, wenn man halt in der eigenen Sportart dann quasi feststellt, wie es da so läuft. Aber es ist natürlich wie immer einfach ein geiles Signal und Qualität setzt sich am Ende immer durch. Von daher, ja, gilt es wie immer einfach weitermachen und die geile Scheiße mitnehmen. Und wenn wir dann irgendwann 100% Feldhockey machen, dann ist es halt so. Na, Quatsch.
Ja, 100% wird nicht funktionieren, aber Feldhockey hat eine sehr gute Saisonaufteilung, kann ich dir immer mal zeigen, das ist ganz gut, das passt sehr gut in die Pausen, die wir theoretisch haben, das ist hervorragend. Mhm. Und wenn die da Bock drauf haben, das wird eine gute Sache, da freue ich mich drauf. Läuft. Ich habe nichts mehr, Dick, ich bin komplett blank. Ich bin hier, außer die 5-Sterne-Bewertungen, die sind eingeschlafen ein bisschen. Ne?
Ach du Scheiße.
Das ist eine Katastrophe.
Da vielleicht mal wieder mal ein bisschen Attacke machen.
Ja, sollte mal irgendjemand eine gute 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts rausknallen und dann lese ich die nächste Woche vor.
Also ich muss jetzt auch nicht wieder Werbung dafür machen, dass ihr theoretisch auch Apfelgeräte klauen könntet von Menschen, bei denen ihr das dann macht.
Klauen vielleicht jetzt nicht.
Ja. Also ich meine Ausleihen natürlich kurz. Und dann wieder zurückgeben. Ja. Aber es gibt mit Sicherheit auch ein paar neue, die das noch nicht gemacht haben und so ein Apfelgerät haben. Könnt ihr ja mal vielleicht mal nachschauen.
Und guckt euch das YouTube-Video an, was gestern online gekommen ist von Ernies Comeback. Ich habe es mir nochmal reingezogen, war geil. Also klar, die paar Spielszenen, ja, aber nochmal dieses Interview komplett zu sehen oder so, was man natürlich auch im Wort gucken könnte, aber nochmal auf YouTube da komprimiert zu kriegen oder so, wie wir das Spiel ankündigen, dann ein paar Spielszenen und dann das Interview danach mit einem völlig, völlig überforderten Dani Hohn, fand ich schon geil, muss ich sagen. Deswegen guckt mal auf YouTube auch vorbei und dann wartet auch. Läuft. Also wenn du nichts mehr hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz.
Und sandigen Boden.